Wer redet, ist nicht tot.
Matthias von Hellfeld hat schon wieder ein Buch geschrieben. Es ist ein Geschichtsbuch und es beschäftigt sich mit dem 19. Jahrhundert. Hallo Matthias.
Hallo, ich grüße dich.
Warum das 19. Jahrhundert? Was ist das Interessante daran?
Es ist ja extrem spannend. Also wir denken ja immer, wir erleben in Zeiten großartigen Wandels und es geht alles sehr schnell und man hat laufend neue Dinge zu erleben und zu bewältigen. Und ein Blick zurück ins 19. Jahrhundert zeigt uns, dass unsere Vorfahren mindestens einem gleichen immanenten und richtig gewaltigen Wandel ausgesetzt waren. Wenn man sich mal vorstellt, so ein Beispiel nur. 1814-15 ist der Krieg gegen Napoleon beendet und in Deutschland ist weitgehend agrarische Struktur. Es ist relativ arm. Es ist nicht besonders dicht besiedelt. Es gibt wenig, wenn überhaupt, Straßen, befestigte Straßen sowieso nicht. Das ist Lehm, Schotter und schwierig zu befahren. Und 80 Jahre später haben sich um die rauchenden Schornsteine der Industrialisierung ganze Städte gebildet. Und in diesem gewaltigen Spagat sozusagen zwischen dem Agrarischen und dem Urbanen liegt einer der größten Sprünge, die Menschen damals machen mussten. Mhm. Und viele sind eben nicht angekommen. Viele haben diesen Prozess nicht vernünftig mitmachen können, sind verarmt, sind im Elend, ins Elend abgesackt. Viele von ihnen sind ausgewandert. Viele haben zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika sehr stark beeinflusst. Immerhin sagen heute noch 50 Millionen Amerikaner, dass sie deutsche Wurzeln haben. Und die kommen eben unter anderem auch daher, dass sehr, sehr viele Deutsche im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Wir haben also diese Industrialisierung, die natürlich einen gewaltigen Fortschritt brachte, einen gewaltigen Wandel brachte, aber auch eine ungeheure Armut über diesen ganzen Kontinent. Das ist so der eine.
Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute Armut nennen.
Das ist richtige Armut.
Verhungernde Menschen.
Verhungernde Menschen, okay. Ohne soziale Sicherung. Das kam alles erst sehr viel später, am Ende des Jahrhunderts. Und insofern muss man da wirklich dramatische Umstände konstatieren. Im Gegensatz zu heute, wo es auch schlimm ist, aber eben nicht so schlimm.
Nichtsdestotrotz haben wir auch seit ein paar Jahren auch eine Auswandererwelle.
Ja.
Siehst du da parallel?
Nee.
Nicht, okay.
Weil die sind damals wirklich gegangen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten, weil sie keine Zukunftschancen hatten, weil sie ihre Kinder nicht ernährt bekommen haben, weil es in Amerika einen boomenden Markt gab. Das war eine junge, aufstrebende Nation, die natürlich noch mit vielen inneren Konflikten behaftet war, aber die eben auch Arbeitskräfte aufgesaugt hat geradezu. Und wäre das nicht passiert, wären viele von denen möglicherweise tatsächlich verhungert, weil die Landwirtschaft und die Produktionsmöglichkeiten nicht in der Lage waren, all diese Menschen tatsächlich zu ernähren. Ja, wir reden hier tatsächlich von Kapazitäten.
Das war kein Verteilungsproblem, sondern ein
Mengenproblem.
Ah, okay.
Also man musste wirklich, bis die Produktivität sozusagen in der Landwirtschaft angekommen ist, also Maschinen aus der industriellen Revolution dann auch in der Landwirtschaft sozusagen für höhere Produktivität, für größere Mengen an Rohstoffen gesorgt hat, das hat noch eine Weile gedauert.
Aber was ist passiert, dass auf einmal nicht mehr alle Menschen zu ernähren waren? Also Bevölkerung explodiert?
Ja, die Bevölkerung ist explodiert, genau. Es gibt ja so eine biologische Uhr offenbar bei den Menschen, dass nach Kriegen, Pestilenzen und anderen schlimmen Ereignissen eben in Anführungsstrichen gesagt die Produktion von Kindern wieder anspringt oder stärker anspringt, sodass dieser Verlust auch in Anführungsstrichen gesagt sozusagen ausgeglichen wird. Ja. Und das ist hier auch passiert. Das heißt, die Bevölkerung ist angewachsen und wären nicht viele weggegangen, hätten sie nicht ernährt werden können. Also insofern ist diese Auswanderung auch zum Glück gewesen für diejenigen, die hier geblieben sind, die dann wiederum weniger Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt hatten. Also man muss sich das so vorstellen, dass man dadurch, dass eben die Landwirtschaft Konkurrenz bekommen hat durch die stärkere Industrialisierung in den Städten, haben die Leute gedacht, da habe ich bessere Möglichkeiten zu arbeiten, ich gehe in die Stadt.
Ja.
Dann war das Land auf einmal relativ leer gelaufen. Mhm. Bedeutete, wir brauchen Arbeitskräfte auf dem Land. Sonst kriegen wir die Ernte nicht rein. In der Stadt hingegen sind ganz viele angekommen und die Stadt hat gesagt, ja, wir haben zwar Arbeitsplätze, aber nicht so viele. Und daraus entstanden an den Rändern der Städte diese berühmten Lumpenproletariate, die Suburbs, die einfach von Leuten dann besiedelt wurden, die halt darauf gewartet haben, irgendwann in der Stadt einen Job zu bekommen.
Warum sind die denn nicht zurück aufs Land gegangen, wo es hier Arbeit gab.
Ja, es haben auch viele gemacht, das stimmt. Aber es ist trotzdem, kann man, das ist in der Theorie, sagt sich das leicht, ja, aber so ein Hin und Her zu, also hin und her zu ziehen und zu wandern, ist mit großem Aufwand verbunden gewesen und mit grundsätzlichen Entscheidungen. Und dann hatten sie schon so kleinere Einkommen in den Städten. Also es war eine relativ komplizierte Situation, die sich dann aber allerdings auch wirklich aufgelöst hat. In dem Moment eben, wo die Produktivität in den Städten, in diesen neu entstandenen industriellen Arbeitsplätzen eben einfach so groß war, dass wirklich jede Menge Arbeitskräfte gebraucht wurden, sodass dieses Problem so allmählich dann auch verschwunden ist.
Nichtsdestotrotz waren aber immer noch zu viele Arbeitskräfte vorhanden, weil ja auch ungeheure Ausbeutung stattgefunden hat damals. Ne?
Es hat ungeheure Ausbeutung. Das kann man sich mit heutigen Maßstäben gar nicht mehr vorstellen. Es gab keine Arbeitsschutzgesetze. Das hat alles erst Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen. Bis dahin war Kinderarbeit normal. Bis dahin war es normal, 16 Stunden am Tag zu arbeiten. Bis dahin war es normal, dass du eine Sparquote, sogenannte Sparquote, von 1% hattest. Mhm. Also von deinem Einkommen blieb 1% übrig. Heute ist es im Durchschnitt 13,9. Ja. Also da kann man schon dran sehen, sozusagen, wie das eben sich damals für ganz viele Menschen dargestellt hat. Und es gab keine politische Partizipation. Wir leben in der Zeit der Restauration, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in der Wiederzurückdrehung der Revolution in Frankreich. Mhm. Also keine Freiheitsrechte für Menschen, keine Verfassung, keine politische Partizipation.
Keine Gewerkschaften.
Keine Gewerkschaften sowieso nicht. Und also Unterdrückung, Polizeistaat, Rasterfahren, und das sind so moderne Begriffe, die man anwenden könnte, die haben damals alle stattgefunden. Mhm. Und insofern war die Lage für viele eben extrem kompliziert. Die Menschen haben in der Öffentlichkeit im Grunde genommen vor allem Repression erlebt und Schwierigkeiten und haben sich dann ins Private zurückgezogen. In diesem in dieser Privatheit entwickelte sich das, was wir Biedermeier nennen, ja. Also diese sehr behagliche, sehr beschauliche, auf klare Ordnung ausgerichtete Familienidylle mit, wenn man zu etwas Geld gekommen ist, mit schönen Möbeln, schönen Tapeten und was so alles dazugehört. 2-3 Kinder, adrett gekleidet, und sonntags ging man dann flanieren, und wenn man eben zu Geld gekommen war, konnte man sich eine Haushälterin leisten, die dann den Haushalt gemacht hat und so weiter. Also dieses war sozusagen die Gegenbewegung, die dann in der Literatur, in der Musik, im Theater, eben in der Romantik seinen Widerhall gefunden hat und dann sozusagen so eine Art Überlebensnische für sehr viele Menschen geworden ist. Und deswegen war das eben auch zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr populäre und sehr akzeptierte Form des Lebens.
Ist das das Bürgertum? Ist da dieses Bürgertum entstanden?
Das
heute im Grunde noch den Ton angibt,
ja. Jawohl, das entsteht, und es spaltet sich sehr schnell auf in Wirtschaftsbürgertum, die sich dann mehr sozusagen den Neuerungen hinwenden, die gerne an den industriellen Revolutionsteilen partizipieren wollen, die selbst Firmen gründen, die Unternehmer werden, die Fabrikhallen bauen und irgendetwas produzieren. Und auf der anderen Seite die Bildungsbürger, die frei nach dem griechischen Ideal, man muss möglichst viel Wissen in den Kopf hineintun, um also sozusagen ein guter oder ein qualifizierter Mensch zu sein. Also sich mit Wissen anhäufen, das weit über das hinausgeht, was man zum eigenen Beruf bräuchte. Mhm. Sozusagen darin ein Lebensziel für Menschen gesehen haben. Und die beiden werden immer mehr prägend für die Gesellschaft, die sich zunächst einmal im Gegensatz zur Elite, sozusagen zu den Industriellen, zu den Unternehmern und zu den Reichen, den riesigen Großgrundbesitzern, die also Ländereien besaßen und dort also hunderte von Bauern beschäftigten, die gucken zunächst mal so ein bisschen auf die Bürgerlichen und das Bürgertum und die Bürgerschaft herunter, merkten aber sehr bald, dass das Leben, wie das da geführt wurde, eben auch für sie ganz interessant sein könnte. Und deswegen gibt es dann irgendwann so eine Vermischung, wo sich dann sozusagen die Wirtschaftsmagnaten und die großen Unternehmer und die Helden der Wirtschaft sozusagen mit denen zusammentun, die eigentlich in der sozialen Hierarchie erstmal unter ihnen stehen.
Das heißt, das ist gar nicht ich hatte immer gedacht, das wäre von den Industriellen ausgegangen. Das heißt, das Bürgertum war schon da, als die, also das, die Industriellen haben sich irgendwann verbürgerlicht, sozusagen.
Ja, das kann man sagen.
Wo fängt das an, das 19. Jahrhundert? Das fängt also, ja bestimmt nicht Schlag.
Also kalendarisch, alles andere wäre ja völliger Blödsinn, beginnt es am 1. Januar 1800, ja. 1800 und endet am 31.12.1899, kalendarisch. Ja. Man kann das so einteilen, dann hat man es relativ einfach, dann haben wir 21 mal 100 Jahre, dann haben wir das alles komplett. Aber wenn man es epochengeschichtlich betrachtet oder ideengeschichtlich, wenn man sich also überlegt, was ist denn eigentlich in diesem 19. Jahrhundert besonders wichtig gewesen, von besonderer Bedeutung gewesen, dann sagen eben sehr viele Historiker nicht zu Unrecht, dass also mindestens bei der Französischen Revolution das 19. Jahrhundert beginnt, wahrscheinlich schon bei der amerikanischen. Die amerikanische Revolution 1776, ja schon sehr viele der Ideen sozusagen vorwegnimmt oder auch schon ausspricht, wie sie dann in der Französischen Revolution auf unserem Kontinent nochmal und etwas fulminanter, sage ich jetzt mal, gedacht wurden. Mhm. So. Das ist sozusagen der eine Punkt. Also es gibt sehr viele Dinge in der Französischen Revolution, die nicht originär sind. Ja, Menschenrechte zum Beispiel, Grundrechte sind alle schon niedergeschrieben in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die man ja bis heute völlig unverändert immer noch so gültig hat. Das ist das einzige Dokument, das nur ergänzt, aber nie verändert wurde. Weil eben die Dinge, die dort drinstehen, nach wie vor von allen wirklich akzeptiert werden und keiner irgendwie sagt, das gilt jetzt nicht mehr.
So universelle Gültigkeit.
Ja. Universelle Gültigkeit. Und insofern haben die da was geschaffen, was man wirklich sagen kann, also Chapeau. Hier haben die Amerikaner der Menschheit tatsächlich einen Dienst erwiesen und einmal sozusagen aufgeschrieben, wonach wir uns jetzt immer noch alle halten. Das ist ein wichtiger Punkt im Verhältnis Europas zu Amerika.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, während die Amerikaner um ihre Unabhängigkeit kämpften, nämlich von den britischen Kolonialherren, gab es diese Konkurrenz zwischen Frankreich und England auch in Europa.
Mhm.
Beide strebten nach Kolonien, beide kämpften sozusagen um die Weltherrschaft und waren im Grunde genommen tatsächlich globale Konkurrenten um eben diese Punkte. Und die Briten wurden angegriffen sozusagen von den amerikanischen Freiheitskämpfern, sollten aus Nordamerika verschwinden. Und die Amerikaner waren den Briten wirklich hoffnungslos unterlegen. Das hatte überhaupt keinen Sinn. Und in dieser Situation wandten sie sich an den französischen König und haben gesagt, wir brauchen deine Hilfe.
Ach.
Weil wir ansonsten gegen die Briten untergehen. Und dann hat der französische König gesagt, das ist ja eine gute Gelegenheit, den Briten mal zu zeigen, wo der Hammer hängt.
Ja.
Und im Sinne einer Globalisierung von Konflikten, das ist die erste Globalisierung, die wir da erleben, trete ich jetzt in einen Konkurrenzkampf, aber an einem ganz anderen Ort dieser Welt, nämlich in Nordamerika, und unterstütze die Amerikaner.
Mhm.
Er schickt also Material, Waffen, Geld,
Personal,
irgendwelche besonderen Dinge, die da gebraucht werden, und Soldaten.
Mhm.
So, und diese Soldaten liegen nun gemeinsam mit ihren amerikanischen Waffenbrüdern, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, gegenüber in einem Schützengraben oder sitzen in einer Schlachtordnung irgendwie gegen die Engländer.
Ja.
Und die Amerikaner erzählen den Franzosen natürlich unentwegt, warum sie das eigentlich machen.
Ja.
Nämlich, weil sie unabhängig werden, weil sie das alles haben wollten. Ja?
Das
und dann sagen die Franzosen
nach Hause
und sagen, so einen Typen haben wir zu Hause auch rumsitzen, nämlich unseren König, das ist der berühmte Sonnenkönig. Der hat alle Privilegien, die es gibt, dem Adel überlassen und sich selbst natürlich, herrscht über das Land wie ein Diktator, völlig selbstherrlich, und alle Abgaben, alle Steuern, alle Lasten, die es gibt, um das alles zu finanzieren, müssen die Bauern bezahlen oder jedenfalls die abhängig in Manufakturen oder sonst irgendwo beschäftigten Menschen. Das ist von den Franzosen natürlich schon lange als völlig ungerecht und auch untragbar aufgenommen worden. Es gibt sehr viele Karikaturen in der Zeit schon, die also diesen Umstand wirklich attestieren.
Aber es hat sich niemand getraut, wirklich aufzustehen.
Es war noch nicht die Situation gekommen sozusagen, weil es braucht ja immer so ein paar Zutaten, um irgendwie sowas zum Brodeln zu bringen. Und also diese Soldaten kämpfen gemeinsam mit den Amerikanern gegen die Briten und sie gewinnen. Ja, also mit französischer Hilfe gewinnen die Amerikaner, die Briten verlieren ihre Kronkolonie Nordamerika. Und die Amerikaner gründen also bald darauf ihren eigenen Staat. Alles das passiert vor der Französischen Revolution.
Mhm.
So. Jetzt kommen also die französischen Soldaten, Krieg ist vorbei, kommen wieder zurück und sitzen jetzt schön wieder in ihren französischen Garnisonen und erzählen nur wiederum den anderen davon, was sie da alles Tolles gehört haben. Nämlich Freiheit, Menschenrechte, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter. Also all diese Dinge. So, und das facht so ein bisschen eine, ich sag mal, vorrevolutionäre Stimmung an.
Ja.
Weil gleichzeitig findet in Frankreich etwas statt, was wir so etwas pauschal mit einem Begriff nennen, die Aufklärung. Also wo einfach in vielen Debattierclubs Dichter und Denker sitzen, die also über eine neue Ordnung nachdenken, über einen neuen Gesellschaftsvertrag nachdenken. Wie könnte man eigentlich in einer modernen Zeit, das war ja dann für die das beginnende 19. Jahrhundert oder das absehbare 19., das war ja für die Moderne, wie könnte man in dieser Moderne sozusagen jetzt unsere Gesellschaft so organisieren, dass sie erstens gerecht ist und zweitens für jeden so viel abwirft, dass jeder leben kann, dass also keinen Hunger mehr gibt, dass es einigermaßen gerecht zugeht und dass eben solche Parasiten wie der Adel, der am Königshofe in Versailles einfach hergeholt wurde, damit sie das Maul halten. Die wurden gestopft mit Geld und Fasanen. Mhm. Ja, und deswegen haben sie keine Kritik mehr geübt und haben auch im ganzen Land für Ruhe gesorgt. Also ihre Ländereien hielten Ruhe, weil sie eben vom König im Prinzip bestochen wurden. Ja. Dann kann man ja einfach sagen. So, in dieser Situation sozusagen befinden wir uns jetzt kurz vor Beginn der Französischen Revolution. Und der König hat Kriege in Europa geführt, gegen England, gegen andere. Er hat den Krieg in Amerika mit unterstützt gegen die Briten und ist jetzt pleite. Aus den verschiedenen Gründen, wie ich eben genannt habe. So. In dieser Situation muss er zum einzigen Mal sozusagen zu einem Mittel der Unterstützung greifen. Er per Verfassung darf er nicht sozusagen Steuern erhöhen und irgendwelche Abgaben eintreiben, ohne die berühmten Stände gefragt zu haben. Also sagen wir mal, die Delegierten von unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen. Die müssen dann nach Paris kommen und müssen sagen, jawohl, mein König, du darfst die Steuern erhöhen. So hat er sich das gedacht. Und als er die einberuft, sagen die aber, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen etwas völlig anderes, nämlich eine verfassungsgebende Nationalversammlung. So, machen wir hier mal einen Punkt. Weil jetzt beginnt die Französische Revolution in Frankreich, die im Grunde genommen eine veränderte und verstärkte Form auch der amerikanischen Revolution war. Ja. Die wiederum gewinnt erst in Frankreich, dann durch Napoleon und viele siegreiche Schlachten auch in anderen Ländern. Sie schlagen Österreich, sie schlagen Preußen. Sie sind letztendlich mit Russland die einzige Großmacht auf diesem Kontinent, weil alles andere ist entweder besetzt, unterdrückt, angegliedert, aufgelöst oder jedenfalls irgendwie erledigt.
Wie ging es Deutschland oder den Deutschländern?
Den Deutschländern, die waren französisches Protektorat.
Okay.
Ja, die Franzosen hatten hier, die Menschen fanden das im Übrigen gut, nur das so als Klammerbemerkung.
Die Deutschen waren schon immer gute Untertanen.
Die waren gute Untertanen, aber sie bekamen jetzt die Französische Revolution. Die bekamen eine Verfassung, bekamen den Code Civil, also ein richtiges bürgerliches Gesetzbuch. Mhm. Und sie bekamen alle Errungenschaften, die eben diese Französische Revolution mitgebracht hat, weil die hat Napoleon nicht in Frage gestellt. Napoleon hat zwar den ganzen Kontinent aufgemischt, aber die Ideale der Französischen Revolution hat er nicht in Frage gestellt. Mhm. Das heißt, es wurde nichts zurückgenommen von diesen Dingen, die da beschlossen wurden, und es wurde die Kirche wurde also im Prinzip enteignet, die Kirchengüter wurden verteilt, das ganze Land wurde neu aufgeteilt, weil also sehr viele Gebiete eben der Kirche gehörten. All das wurde auch hier in Deutschland gemacht.
Aber wie konnte Napoleon als Alleinherrscher regieren, wenn er gleichzeitig so eine Nationalversammlung da hatte?
Eben habe ich von König gesprochen. Der hatte die Nationalversammlung. Napoleon war Diktator und Kaiser.
Ja.
Und hat sozusagen all das, es bestand formal noch weiter, aber die Verfassung, die Napoleon dem Land sozusagen aufoktroyiert hat, war auf ihn zugeschnitten.
Ah, okay.
Napoleon, das vielleicht als kurzer Einschub, da kann man auch lange drüber diskutieren über den Mann, aber der war natürlich größenwahnsinnig und hat sich gefühlt als Cäsar. Mhm. Er wollte sozusagen der nächste römische Konsul und Kaiser sein und hat auch entsprechend sich dargestellt. Er war umgeben von Präfekten und es gab einen Senat, also all diese Anspielungen eben auf die frühe römische oder das große römische Imperium. Und da war ja Frankreich auch Teil von, war ja besetztes römisches Gebiet. Er hatte jetzt sozusagen die Idee gehabt, dass er der wahre Nachfolger sozusagen der römischen Imperatoren ist und eben auch über dieses riesige Europa herrscht, was ja die Römer damals zu großen Teilen eben auch gemacht haben.
Das heißt, es gab sowas wie Demokratie gab es damals noch nicht. Also dieser Code Civil, das ist kein demokratisches Ding.
Nein, das ist ein bürgerliches Gesetz. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Da wird einfach nur geregelt, wie was läuft.
Also alles
hat nichts mit Demokratie zu tun.
Und wenn da was reingeschrieben werden soll, konnte Napoleon sagen, schreib das da rein.
Dann ist ja, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber im Prinzip war das so eine Idee, die durch ihn zumindest gut geheißen wurde.
Okay, verstehe.
Aber wir sind ja immer noch dabei zu erklären, warum es ein langes 19. Jahrhundert ist. Also diese Ideen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also amerikanische Revolution, französische Revolution, die gehen jetzt in das 19. Jahrhundert hinein. Und dadurch, dass Napoleon sie über den ganzen Kontinent verbreitet, sozusagen mit seiner Armee, also er nimmt ja nichts zurück von der französischen Revolution, verbreitet er auch diese Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und die Menschen hören das und finden das gut. Ja. Und dadurch werden alle diese Länder, die jetzt Europa sind, davon beeinflusst. Und im Laufe der nächsten Jahrzehnte haben wir in ganz vielen Ländern Europas Revolutionen und Umstürze, auch in Deutschland, die sich eben genau darauf berufen.
Ja? Klar, weil wenn du Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu Ende denkst, musst du bei der Demokratie landen.
So ist das. Ja. So, und deswegen ist also der frühere Beginn des 19. Jahrhunderts wird eben da sozusagen angesiedelt, wo die Epoche beginnt, die das 19. Jahrhundert extrem stark beeinflusst hat. Und das ist tatsächlich die Revolution in Frankreich und wenn man es richtig nimmt, eben auch die in Amerika. Alles das, was da gesagt und gedacht wurde und auch festgehalten wurde, wird jetzt stilprägend für die Staaten des 19. Jahrhunderts in Europa.
Und des 20. Jahrhunderts. Im Prinzip sind wir doch immer noch im
19. Jahrhundert. Ich wollte gerade sagen, des 20. Jahrhunderts, weil wir diese Prinzipien natürlich nicht aufgegeben haben, weil die ja auch von allen akzeptierend gut sind. So, also das heißt, wir haben sozusagen dieses 19. Jahrhundert, der Beginn zumindest ist relativ klar, wenn man es epochengeschichtlich betrachtet, dadurch zu definieren, dass es eben diese gewaltig wichtige Revolution gab, die, wenn man die gesamten 2.500 Jahre europäischer Geschichte, die so einigermaßen gut erforscht sind, zusammennimmt, für uns sicher die bedeutendste war. Also die Französische Revolution ist sicher die bedeutendste Revolution, die eben auch die nachhaltigste Wirkung gehabt hat.
Wann endet es denn? Es ist doch noch nichts, es kann doch, eigentlich müssten wir doch irgendwie eine weitere gesellschaftliche Umwälzung haben, um sagen zu können, okay, das 19. Jahrhundert ist jetzt wirklich vorbei.
Ja, das ist auch relativ einfach, ist das auch zu erklären, wenn man denn nach diesem Epochengeschichtlichen.
Ja.
Also wir hatten eben gesagt, Industrialisierung ist prägend gewesen für das 19. Jahrhundert. Daraus entwickeln sich sozusagen Selbstbewusstsein durch Konkurrenz. Also man sieht, oh, die Briten oder die Engländer haben eine gewaltige industrialisierte Gesellschaft, sind reich geworden, haben überall Kolonien und sind also die absolute Number One in the world. Und keiner kann ihnen das Wasser reichen und das wollen wir aber auch.
Ja? Platz an der Sonne.
Platz an der Sonne. Und daraus entwickelt sich allmählich der Gedanke, man müsste doch eigentlich diejenigen, die so in einem Land leben, die könnten auch einen Staat bilden oder eine Nation bilden. Mhm. Daraus entwickelt sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das, was man später den Nationalismus nennt, aber nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute vielleicht etwas mit einem negativen Beigeschmack bezeichnen würden. Das ging nicht darum, sozusagen Oberhoheit zu bekommen oder nationalistische Töne im Gegensatz zu anderen, sondern Nationalismus war zunächst einmal die Feststellung, es gibt Menschen, die eine Sprache sprechen, die eine Kultur haben, die eine gemeinsame Geschichte haben, also und die in einem
Nation Building.
Die im Grunde genommen in einem fest umrissenen Raum leben, ja, seit langer Zeit. Und es wäre doch eigentlich sinnvoll, diese, die ja schon meinetwegen ein Königreich waren und sowas, könnte man doch auch so als eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft, ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, und daraus entwickelt sich halt der Begriff der Nation bzw. des Nationalismus. Die gibt es in Deutschland, gibt es Nationalisten seit Ende der Napoleonischen Kriege, weil die gesagt haben, wenn man sich gegen Napoleon auflehnt und ihn vertreibt aus Deutschland, ja, dann ist das ja ein nationalistischer Gedanke. Ja. Man möchte sein Land wieder zurückhaben und nicht besetzt
haben. Man will nicht Sachsen zurückhaben, sondern man will das alles haben.
Man will das wieder zurückhaben und man möchte hauptsächlich nicht, dass da französische Soldaten rumstehen. Ja, ja, das ist ja ein Eindruck, den man dann sagt, wir sind gar nicht frei. Mhm. Da stehen fremde Soldaten. So. Und in dieser Gemengelage, sozusagen dieser relativ komplizierten Lage nach Napoleon, entwickelt sich Nationalismus und das Nation Building, was dann in Europa beginnt. Griechenland, Belgien, Italien haben wir später, Deutschland haben wir dann auch später. Für uns etwas interessant im Moment Griechenland, weil der erste griechische König war ein Wittelsbacher, deswegen ist die weiß-blaue Landesfarbe der Griechen ist aus Wittelsbach, also aus Bayern mitgebracht worden, daher kommt das. Und der erste griechische König ist Otto der Erste und deswegen war als Otto Rehagel, der griechischer Trainer, war Rehakles und deswegen war es dann Otto der Große, weil man Otto der Zweite ihm nicht antun konnte, aber er wäre eigentlich der Zweite gewesen. Mhm. Und also wir haben überall in Europa diese Bewegungen, die sich eben befreien und die sozusagen etwas für sich selber machen wollen und die sich dann auch selbst eine Verfassung geben. Ich sag mal eine, 1832 Belgien, die sagen, wir geben uns jetzt eine Verfassung und an dieser Verfassung, wir halten an der Monarchie fest, also wir haben weiterhin ein Königshaus, aber dieses Königshaus ist jetzt an ein Parlament gebunden. Das nennt man dann konstitutionelle Monarchie, also gebunden an eine Verfassung, an eine Konstitution. So ähnlich wie Lilibet von der Themse, die kann winken und machen, aber sie darf nichts mehr entscheiden. Mhm. So, das heißt, das Parlament entscheidet das und Lilly muss es dann möglicherweise verkünden, aber sie ist nicht die Entscheidende.
Warum machen Völker sowas? Warum jagen die nicht ihre Könige zum Teufel?
Das hat was mit Tradition zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass viele gesagt haben, ein König ist eine Ordnung, die wir eigentlich akzeptieren.
Ja.
Wir möchten nur mitbestimmen. Also ein kleiner Rückgriff ins Mittelalter. Die deutsche Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Territorialfürsten, also die kleinen und mittleren Könige in Hannover, in Braunschweig und so weiter, immer mit dem Kaiser im Konflikt standen und es immer ein Ziehen und Reißen gab um Mitsprache. Mhm. Das ist natürlich ätzend, weil du kannst dann nichts beschließen,
ja,
weil immer jeder mault irgendwie dazwischen. Ja. Aber der große Vorteil ist, es ist niemals zur Despotie gekommen. Also wir haben niemals einen so mächtigen König irgendwo oder Kaiser oder sowas gehabt, der dieses Land ruiniert hat.
Ja.
Im Gegensatz zu Frankreich, wo die Sonnenkönige das Land ausgeplündert haben.
Ja.
Ja? Da ist es zentralistisch, da haben die Teile nichts zu sagen. In Deutschland hatten die Teile immer sehr viel zu sagen, eigentlich sogar mehr als das Ganze zusammen. Also ja, es war immer dieses Gegeneinander sozusagen. So, und das Erkämpfen von Partizipationsrechten durchzieht sich sozusagen durch die gesamte europäische Geschichte. Du kannst 1215 die Magna Carta nehmen, da waren es irgendwelche englischen Barone, die also dem armen Johann Ohneland, der war damals König in England, abgerungen haben, wenn du hier irgendwas machen willst, musst du uns fragen, wenn das nicht tust, gibt's Prügel.
Ja.
So. Das geht dann weiter mit der Bill of Rights 1689, auch in England, wo das nochmal festgeschrieben wird, wo einfach richtig Rechte des Königs eingeschränkt werden und andererseits die Rechte übertragen werden auf die Delegierten sozusagen des Volkes. Und dann eben diese Französische Revolution, die vielen Revolutionen in Europa, die sehr viel kleiner waren, auch nicht diese Bedeutung erlangt haben, die aber sozusagen Nachahmer waren. Mhm. So, und wir sind ja dabei zu erklären sozusagen, warum das dann erst später aufhört, das 19. Ja. Jahrhundert. Und in diesem Prozess sozusagen treten Nationen allmählich in Konkurrenz. Ja, weil sie sind sozusagen aus sich selbst heraus, strotzen sie sozusagen vor Selbstbewusstsein, weil sie haben das jetzt geschafft. Sie haben jetzt eine eigene Definition sozusagen von dem, was sie sind, also eine eigene Nation. Sie haben eine eigene Sprache, sie haben eine eigene Regierung. Sie sitzen in internationalen Konferenzen als Konkurrenten gegenüber und sie kämpfen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tatsächlich auch um Einfluss in der Welt. Also der Kampf um die Kolonien, der berühmte Kolonialismus, der also zum Beispiel Afrika bis zum heutigen Tage zerstört hat, der tobt ja eigentlich in Europa. Es sind mit Amerika aber eigentlich die europäischen Kolonialmächte, die sich diesen Kontinent unter den Nagel reißen.
Hat was von Stellvertreterkriegen.
Es sind Stellvertreterkriege, beziehungsweise es sind geregelte Verfahren, also es gab in Berlin zwei Konferenzen, die sehr bedeutend waren für diese Frage. Die eine war die berühmte Kongo-Konferenz, die hat 1879 stattgefunden unter Bismarck und also vor allem unter Bismarcks Leitung. Da ging es nur eigentlich darum, dass man den Kongo mit dem Schiff ohne irgendwelche Einschränkungen befahren konnte. Das war wichtig zum Abtransport der Rohstoffe, die man da aus dem Boden geholt hat. Und man hat dann aber diese Konferenz genutzt, um den ganzen Kontinent aufzuteilen. Und wenn man heute auf die Landkarte guckt, dann siehst du da gerade Linien, gerade Grenzen. Das ist ein schweres Verbrechen, genau wie im genau wie in Irak und Iran und dem Mittleren Osten, der ist genauso verbrecherisch entstanden. Da haben Leute am Schreibtisch gesessen in London oder sonst irgendwo und haben Lineal genommen und gesagt, bis dahin ist der Sudan, da kommt Nigeria und so weiter.
Also im Grunde genau das Gegenteil von dem, wie sie
das
sich selbst
absolute vorher konstituiert haben. Das absolute Gegenteil, ohne religiöse und ohne ethnische Hintergründe, einfach so willkürlich, so wie es den Kolonialherren gerade gepasst hat. So, und wenn die sich gestritten haben, dann wurde einfach ein Land gegründet. Also ja, es gab, die Deutschen hatten irgendwann nach der Marokko-Krise, glaube ich 1905, wollte also dieser unsägliche Kaiser Wilhelm II. Auch irgendwie Frankreich und so weiter. Es ging also gegen Frankreich und dann hat man einfach an Kamerun, Ostkamerun dran gebappt und das war dann deutsches Kolonialgebiet. Also tatsächlich sozusagen ging es darum, sozusagen auf keinen Fall den anderen vorzulassen. Und aus dieser Konkurrenz der Nationen ist dann letztendlich ein Gemisch von erst noch durch Verträge zurückgehaltene Gegeneinander. Also ja, es gab ein sehr kompliziertes Bündnissystem, das kann ich gerne nachher mal erklären, am Ende des 19. Jahrhunderts, das lange Zeit gehalten hat.
Wie hieß das?
Das hatte keinen Namen, es hatte laute bilaterale Verträge, aber da kommen wir noch drauf. Und dieses Bündnissystem hat also teilweise jedenfalls diese nationalistischen Konkurrenzsituationen sozusagen egalisiert. Und als das auseinandergebrochen ist und eben in andere Konstellationen überging, war der Nationalismus die eigentliche urtreibende Kraft dafür, es auf das letzte endliche Spiel ankommen zu lassen, nämlich der Griff nach der Weltmacht. Das heißt, wir haben es am Vorabend des Ersten Weltkrieges, das ist bekanntlich 1914 im Sommer, damit zu tun, dass du in Europa einen Haufen von großen, starken, hochgerüsteten, industrialisierten, waffenstarrenden Ländern hast, Nationen hast, die auf keinen Fall nachgeben.
Ja.
So. Wäre einer dabei gewesen, der bis drei hätte zählen können, er würde heute den Friedensnobelpreis mehrfach bekommen haben. weil die so verblendet waren in diesem, in dieser nationalistischen Euphorie und Überhöhung, dass sie alles das, was sie hatten, und das war die ganze Welt, Europa war Hegemon,
ja.
Ja? Amerika war noch bedeutungslos, was die Welt angeht. Russland, ein rückständiger Agrarstaat, in innenpolitischen Wirren keine Chance. China, völlig unterentwickelt. Afrika, fest in Hand der Europäer, wurde ausgeplündert, bis es keinen Morgen mehr gab. So, und der Rest der Welt interessierte eh nicht. Ja, und überall da saßen die Europäer und hatten das Sagen. Die englische Queen, ja, die berühmte, hing überall, und auch ihre Nachfolger. In allen Staaten hingen immer nur die Porträts der englischen Könige. Und all das wird aufs Spiel gesetzt, weil alle Beteiligten meinten, ich kann die anderen schlagen. Und dann gehört mir das alles. Die Kriegsziele der Beteiligten am Ersten Weltkrieg waren genau so. Also, dass die Kolonien haben wollten, die wollten die Zerschlagung von Österreich-Ungarn, also einfach die Schwächung der Konkurrenten. Das war beispielsweise in Frankreich so, dann sollte Elsass-Lothringen zurück. Also alles nur so Gebietsgewinne und eben niedrig halten sozusagen der Konkurrenten. Und dieser explosionsartige Nationalismus hat zum Ersten Weltkrieg geführt, da sind sich die Historiker weitgehend einig. Ja. Und das ist eben eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Und jetzt komme ich endlich zur Beantwortung der Frage. Das lange 19. Jahrhundert beginnt mit der amerikanischen Revolution, weil dort die epochemachende Revolutionsidee geboren und weitergetragen wird, und endet mit dem zerstörerischen Nationalismus, der sich als Folge von Konkurrenzsituationen, sozusagen von Identitätsprozessen der Völker durch gegenseitige Abschottung, erkennt man ja seine eigene Identität, dann so hoch gepusht hat, dass es letztendlich im Sommer 1914, dann im August 1914 zur Explosion gekommen ist, mit dem Ergebnis, dass alles verloren ist. Alles.
Alles.
Keiner hat gewonnen, alle haben verloren.
Ja.
Und das, was man sozusagen früher diese kulturelle Hegemonie Europas nannte, die gibt es nie wieder. Und es hat zwei verheerende Konsequenzen. Amerika tritt in die europäische Politik ein. Und Russland auf der anderen Seite wird sozusagen der Hegemon Osteuropas.
Mhm.
Und da hast du den nächsten Konflikt sozusagen, der dann das 20. Jahrhundert beeinflusst. Das allerdings ist sehr kurz. Ja, weil es beginnt ja erst logischerweise dann mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Ergebnis des Eintretens der beiden Hegemonen USA und Sowjetunion in Europa.
Mhm.
Und dieser Konflikt, mit vielen anderen Konflikten überlagert, Faschismus, das müssen wir jetzt nicht alles sagen, endet sozusagen im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg und in der Auflösung des Kalten Krieges. Das heißt, das 20. Jahrhundert beginnt 1914 und endet 1989-90.
Mhm.
Ja, weil da ist sozusagen das wieder revidiert, was dieser ganze Wahnsinn die 7 Dekaden vorher angerichtet hat.
Und es ist immer noch nicht wirklich vorbei, wenn man sich anguckt, was Putin gerade in der Ukraine veranstaltet, ja, beispielsweise.
Wenn man das so sieht, dann kann man das sogar...
Das sind so Nachwehen wahrscheinlich dann, wie
Nachwehen,
wahrscheinlich... Also, wie wahrscheinlich auch dann letztendlich der Zweite Weltkrieg, also das Dritte Reich, auch Nachwehen des Nationalismus waren, weil wir uns nicht schnell genug davon verabschieden konnten nach dem Ersten Weltkrieg.
Nee, das Dritte Reich war also eindeutig ein Reflex auf die Konsequenzen, die der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hat. Also die Konsequenz war ja der Versailler Vertrag.
Ja.
Und da standen einfach Dinge drin, die für jeden Revanchisten und Revisionisten genügend Möglichkeiten gegeben hätte, dagegen relativ simpel zu agitieren. Das war wirklich keine große intellektuelle Leistung, weil der Vertrag einfach scheiße war.
Ja. Ja? Warum ist das eigentlich denjenigen, die den Vertrag aufgesetzt haben, nicht aufgefallen? War das noch Nationalismus?
Ja, es war, das ist natürlich, gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber sie wollten endgültig klar haben, dass die Mitte Europas nie wieder diesen Terz macht. Und das ist halt Deutschland.
Ja.
Wir haben das Problem, dass wir in der Mitte des Kontinents liegen. Und wenn wir hier ruhig sind, dann ist der Rest auch ruhig. Wenn wir hier unruhig sind, dann ist der Rest automatisch unruhig. Das geht gar nicht anders. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir so tolle Hechte sind. Das ist einfach die geografische, geostrategische Lage. Und da haben die Europäer gesagt, und diese Idioten, die jetzt hier in der Mitte leben, ja, die werden wir jetzt so klein machen, dass hier für immer Ruhe herrscht.
Mhm.
Und haben eben Dinge da reingeschrieben in diesen Vertrag, die wirklich unsinnig waren. Also nur ein Beispiel, und das gehört ja noch so ein bisschen ins 19. Jahrhundert mit hinein. Da steht drin, dass Deutschland allein schuld am Krieg ist. Ja, da ist weder Österreich mit schuld, noch England, noch Frankreich. Und es ist nachweislich so, dass die Franzosen sehr zum Krieg gedrängt haben, jedenfalls in einer bestimmten Phase dieser berühmten Juli-Krise 1914. Österreich-Ungarn, gut, da kann man jetzt sagen, der Franz Josef war ein uralter Mann, der war an die 90, als der Krieg begann, der hat das nicht mehr so richtig mitgekriegt alles, aber die österreichische Administration hat diesen Konflikt mit Serbien als Vielvölkerstaat, Österreich-Ungarn lebten, ich weiß nicht, 10, 15 Ethnien. Und da war es immer, hatte immer Stress gegeben und der Balkan war immer schon der Nahe Osten Europas und es ist immer so, dass da Konflikte herrschen, weil es einfach so viele unterschiedliche religiöse und sprachliche und kulturelle Gruppen gibt, die eben zum Teil wirklich nicht miteinander können. Und die waren jetzt alle in Österreich integriert und davon hat einer, nämlich Serbien, angeblich die Regierung, was auch völliger Quatsch war. Also es wurde alles konstruiert. Die Mitschuld Österreichs wäre mal also Minimum mit zu attestieren gewesen, wurde aber nicht. Und wenn du nach so einem Krieg, der verheerend genug war, der ganz schlimme Folgen hatte, der zerstörte Seelen und ganz, ganz dramatische, wirklich dramatische Konsequenzen für alle Gesellschaften in Europa hatte. Wenn du nach einem solchen Krieg einem Land die Schuld gibst, dann hauen alle anderen drauf.
Ja.
Ja. Und die Menschen in diesem Land fühlen sich unschuldig malträtiert und laufen dem hinterher, der sozusagen ihnen sagt, ich führe euch da raus. So. Das ist jetzt ein bisschen versimpelt, klar, aber Hitler hat keine eigene Idee gehabt, letztendlich. Der hat das aufgegriffen und irgendwie zusammengeschustert, und hat dann Dinge extremst und bis ins Unmenschliche übertrieben. Ja, also den Antisemitismus hat er aufgenommen, den gab es ja, das ist ja keine Erfindung von ihm.
Ja, das war jetzt nicht unbedingt einer der inspiriertesten, intelligentesten Menschen, die umgelaufen sind
bei
Hitler. Das war eher so ein Schwachkopf.
Ja,
aber das konnte man
wohl
reden, ja.
Das könnte man wohl sagen. Ja. Und wie gesagt, er hat das nur aufgenommen. Aber das sind alles Konsequenzen eben aus diesem, ich muss dann sagen, in der Konsequenz natürlich auch irgendwie missraten im 19. Jahrhundert, weil die Konsequenz tatsächlich irrsinnig war. Auf der anderen Seite ist das 19. Jahrhundert aber eben auch so ein Modernisierungsschub gewesen. Weil wenn du dir vorstellst, wie viel höher die Produktivität am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Anfang war, um wie viel mehr Kilometer Eisenbahnlinien gebaut worden sind, um wie viel effektiver große Industrieanlagen produziert haben, natürlich nicht nur Kriegsgüter. Klar ist Krupp in Essen entstanden in dieser Zeit als ein Ausdruck oder ein Ergebnis der Industrialisierung, natürlich. Aber es sind eben auch Webmaschinen entstanden und es sind andere Dinge entstanden, mit denen man auch friedliche Sachen machen konnte. Insofern sind ja auch irrsinnig viele Dinge erfunden worden. Also jedes Jahr gab es eine bahnbrechende Erfindung, ja. Also von der Elektrizität angefangen bis zu, keine Ahnung, Telefonie, Dinge, die das Leben komplett verändert haben, das Automobil komplett verändert, der Zug. Du musst dir vorstellen, die Leute im Normalfall haben, ich sag jetzt mal, in Trier gewohnt, um irgendwas zu sagen. Und dann sind die im Umkreis von 20 Kilometern um Trier geboren und gestorben. Ja. Es gab überhaupt keinen Sinn woanders. Warum? Ja. Ja? Ferien in dem Sinne gab es so nicht. Die haben auch gar kein Geld dazu.
Ja.
So. Und jetzt kommt auf einmal durch die Industrialisierung, durch das Zusammenwachsen dieses Landes, Deutscher Zollverein ist da zu nennen, also wo man so Wirtschaftsunion sozusagen macht, schicken auf einmal die preußischen Gelehrten, die in Berlin sitzen und sagen, wir müssen mal gucken, was wir jetzt eigentlich so am Rheinufer, da sind wir ja auch vertreten, in Kleve beispielsweise, die schicken jetzt einen preußischen Beamten nach Kleve. Und auf einmal stellen die fest, wow, der kommt von so weit hierher, das ist ja irre. Ja, das heißt, da brechen Weltvorstellungen auf, weil du auf einmal mit dem Zug, ich sag mal, innerhalb von 10 Stunden von Berlin nach München fahren kannst. Um nur irgendwas zu sagen.
Vorher hat es 10 Tage gedauert.
Vorher hat es 10 Tage gedauert, hat kein Mensch gemacht.
Ja.
Dann kommen da so dampfende Ungeheuer auf die Leute zu. Wo die sagen, was ist das?
Das dürfte wesentlich disruptiver gewesen sein als heute das Internet.
Allerdings. Wo du, also, dann konnte man auf einmal telefonieren.
Ja.
Ja? Dann gab es auf einmal Licht in der Nacht. Da konnte man einen Schalter drücken und dann kam das Licht. Ich gebe zu, ich weiß auch nicht so richtig, warum meine Lampe brennt, aber damals wussten sie es noch weniger. So. Also da gab es sehr viele Dinge, die wirklich extremst revolutionär waren. Natürlich auch in der Kriegslogistik. Ja? Ja. Die Preußen haben das alles total genutzt, um den anderen Armeen voraus zu sein. Sie haben ihre Soldaten auf einmal mit Zügen an den Ort der Schlacht geschickt. Punkt genau. 17:03 kommen die an, 17:10 geht's los. Ja, da waren die anderen, sind da zu Fuß hin.
Das ist die deutsche Gründlichkeit, ja, ist da erfunden worden. Ja, das ist
so ungefähr. Ja. Also das heißt, es gab auf allen Ebenen unglaubliche Erneuerungen und Erweiterungen. Es gab auch immer Tageszeitungen. Ja, während der Deutschen Revolution 1849, ungefähr 50, sind Zeitungen entstanden, ja, die auf einmal jeden Tag erschienen. Und da konnte man Dinge lesen wie, du sitzt in Trier, bleiben wir bei Trier, und du liest etwas aus Hamburg. Wie das? Wie kommt das da in die Zeitung?
Was eigentlich ein mythischer Ort für dich ist, weil er so unerreichbar ist.
Karikaturen entstehen. Der berühmte Kladderadatsch wird in dieser Zeit.
Kenn ich gar nicht.
Kladderadatsch ist die erste richtige Karikaturzeitung, die es gibt in Deutschland, die sich mit der Politik auseinandersetzt und die das alles sehr fein, scharf seziert und die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und auf einmal kriegst du eine andere Meinung in deinen Kopf.
Bisher war ja immer nur, was der König gesagt hat und was der Pfarrer
gesagt hat. Wenn du überhaupt was gesagt hast, wenn der Pfarrer oder der Vater in dem Fall auch gesagt hat, dann war das sozusagen richtig. Dann gab es mal Anschläge und sowas, klar, und Verlautbarung, aber eine richtige Zeitung gab es eben. Auf einmal gab es Organisationen, die sich um deine Interessen gekümmert haben. Die ersten Arbeitervereine wurden gegründet, Vorläufer von Gewerkschaften, kann man dazu vielleicht sagen. Kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Parteigründungsphase. SPD-Zentrum, die Liberalen gründen sich. Es wird auf einmal sozusagen die liberale Idee, die ja auch immer schon so herumgeisterte, also Verfassungsstaat, wir brauchen einen Verfassungsstaat, wir brauchen Dinge, die in dieser Verfassung stehen, die den Menschen davor schützen, dass der Staat übergriffig wird. Ja, also alles das, was auch heute noch ein strammer Liberaler sagen würde, das wurde damals sozusagen ausgedacht. Und das ist immer noch die liberale Ideologie sozusagen. All das wurde jetzt auf einmal herumgetragen und machte die Leute stutzig und sagte, komisch, es gibt noch was anderes als das, was man da oben vielleicht sagt. Eine andere Welt ist möglich. Und das sind alles Dinge, die sozusagen zeitgleich geschehen. Und insofern ist dieses 19. Jahrhundert natürlich extrem spannend.
Du sagtest, es ist ein missratenes 19. Jahrhundert gewesen. Hätte es überhaupt anders laufen können oder musste es so laufen, wie es gelaufen ist?
Also Geschichte ist nichts für hätte und können, sondern es ist so, wie es ist. Aber man kann natürlich kontrafaktisch sich überlegen, was wäre denn gewesen, wenn. Also ich halte es schon für so ein paar Sachen wirklich sehr entscheidend. Also die Deutschen haben tatsächlich ein paar Mal Pech gehabt. Sie sind mit ihrer Revolution gescheitert, was vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, weil die Stimmung im Lande schon so war, dass die Chancen da waren, diese Revolution erfolgreich durchzuführen. Dann wäre die Geschichte sicher ganz anders verlaufen, weil die Deutschen kranken tatsächlich bis mindestens nach 1945 an einem eklatanten Mangel im Vergleich zu den europäischen Anrainern. Sie haben zwar eine konstitutionelle Monarchie mit Kaiser Wilhelm und 1871, das war eine mit Parlament versehene Verfassung und König musste sich schon, oder Kaiser musste sich schon ab und an sozusagen mit dem Parlament auseinandersetzen. Aber das Parlament hatte entscheidende Rechte nicht. Also undenkbar, der Bundeskanzler oder Reichskanzler wurde nicht vom Parlament gewählt, sondern vom König eingesetzt, vom Kaiser eingesetzt. Mhm. So. Das heißt, die konnten den nicht absetzen, aber sie konnten ihn auch nicht stützen gegenüber dem Kaiser. Solange Kaiser und Kanzler in einer Linie schwimmen, ist alles gut. Solange das nicht ist, ist der Kanzler in einer beschissenen Situation, ja, siehe Bismarck am Ende seiner Karriere. Das heißt, der Reichstag war nicht die Bühne, auf der man hätte lernen können, wie sich Institutionen demokratisch begegnen.
Ja.
Mit unterschiedlicher Meinung, mit einer halbwegs geregelten Form der Auseinandersetzung, mit Regeln, Strafen, Sanktionen etc., wie es eben in einer normalen Demokratie üblich ist. Sondern es war eine Bühne für Lug und Betrug.
Mhm.
Ja, Bismarck hat gelogen und bestochen, wo es ihm notwendig erschien. Hat einfach dummes Zeug erzählt und Geld rausgeschossen. Die Parlamentarier waren zwar Parlamentarier und haben auch laut geschrien, aber sie waren sich sicher, dass sie keine Macht haben. Ja? Und all das führt...
Bisschen wie das Europaparlament.
Nein, das Europaparlament hat schon mehr Macht. Aber all das führt eben dazu, dass du nicht lernst, wie man demokratischen Umgang lernt oder pflegt, wie man eine Demokratie lebt, wie man es aushält, dass es einen Konflikt gibt.
Mhm.
Es muss doch möglich sein, sozusagen, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Die Erkenntnis, dass das so ist und dass das nicht der Untergang des Abendlandes ist, die fehlte.
Ja.
Ja. Das ist ein schweres Manko sozusagen, das ist ein ganz schweres Erbe des 19. Jahrhunderts, weil diese ganz lange Friedenszeit zwischen 1871 oder sogar 70 bis 1914, ja, fast 45 Jahre Frieden, hätte man ja wirklich dazu nutzen können, das sozusagen zu implementieren. Deswegen ist das, was nach 1945 geschehen ist, also oder 1949 geschehen ist, eben so eine unglaubliche Leistung, weil unsere Großeltern hatten von Demokratie null Ahnung.
Wer hat denn da eigentlich gepatzt? Also wer hätte es denen beibringen müssen? Hätte der Kaiser.
Kaiser hätte
also der, ein bisschen Wilhelm, die Macht abgeben
Wir müssen. Sollten nachher noch auf Wilhelm II. Kommen. Das ist eine entscheidende Figur in diesem Falle. Aber das Zusammenspiel sozusagen der Institutionen und der Verfassungsorgane war eben einfach autoritär. Es war eine Militärmonarchie. Ja. Da war dieser Kaiser und dann gab es das Militär. Das waren die beiden sakrosankten Institutionen dieser Gesellschaft. Und da anzugehören war der Himmel. Ja, also im Militär irgendeine Position zu haben, war für jeden Mann ein Traum. Und er wurde bejubelt dafür. Mhm. Kinder in Kadettenanzügen waren der Normalfall.
Stimmt, sieht man viel auf alten Bildern.
Genau. Und das war halt Ausdruck, dass der sozusagen das Primat des Militärischen. Und das wiederum signalisiert sowohl den eigenen Leuten als auch den Nachbarn, reden tun wir nicht.
Ja.
Ja? Wenn ihr was wollt von uns, müsst ihr uns entweder schlagen oder ihr kriegt's aufs Maul.
Ja.
So, und diese Situation, die prägt ja natürlich Menschen. Wenn du so groß wirst, dann sagst du, ja, der Franzmann ist frech geworden.
Ja. Ja.
Zack.
Ja.
Ja, und dann geht's halt los. So, und das dieses Manko, das ist ja natürlich 19 nach dem Krieg, also nachdem der Krieg zu Ende ist und die Weimarrepublik gegründet worden, ist natürlich nicht zu Ende. Das ist zwar jetzt eine Demokratie, ja. Aber
keiner hat gelernt, wie man sie bedient.
Und es gibt keine Demokraten.
Ja.
Das ist ja auch der Spruch, der immer so der Weimarrepublik entgegenhält. Eine Demokratie ohne Demokraten. Es gab Leute, die meinten es ehrlich, es gab Leute, die fanden das gut, es gab Leute, die sagten, es ist alles viel, viel besser als alles, was wir vorher hatten. Aber keiner wusste, den Konflikt aufzulösen zwischen den Linken und den Linken, also zwischen der SPD und der KPD und den Gewerkschaften, zwischen den zurückfließenden Soldaten, die in die Korps eingezogen sind, die rechtsradikal geworden sind und den Rechtsradikalen in der NSDAP. Niemand wusste sozusagen, die Konflikte, die es zu der Zeit in der Weimarrepublik gab, so zu lösen, dass man eine Art von Konsens herstellt. Das war immer, man hat immer ausgespielt, Gruppe gegen Gruppe. Man hat immer gesagt, das ist Klientelpolitik.
Ja.
Ja, wir bedienen die und dann die.
Hat das überhaupt jemand gesehen damals? Also gab es überhaupt jemanden, der diese Konflikte sehen und benennen konnte?
Naja, es wird sicher kluge Leute gegeben haben, die sich darüber einen Kopf gemacht haben. Die kenne ich jetzt nicht, aber
ich meine, es auch eher als Institution gesehen hat. Also du sagst ja, der Kaiser, wäre ja wahrscheinlich derjenige gewesen, der hätte sagen können, so Moment mal.
Also ich habe ja gesagt, die Deutschen haben Pech gehabt. Das war ja den einen Punkt, wo sie vielleicht hätten Glück haben können, war die Revolution 1848, 49. Wenn die erfolgreich gewesen wäre, hätte es sozusagen eine Verfassung à la französische Revolution gegeben, im Prinzip. Mhm. Dann wäre der preußische König zum deutschen Kaiser ausgerufen worden, aber abhängig vom Parlament. Das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Da wäre der Reichskanzler auch nicht vom König bestimmt oder vom Kaiser bestimmt worden, sondern vom Parlament. Mhm. Ein wesentlicher Unterschied. Was dann passierte, war, die Revolution wird zerschlagen. Sie scheitert auch an den eigenen Fehlern. Also es ist jetzt nicht einfach nur so, sondern sie haben auch wirklich viele, viele Sachen falsch gemacht.
Was zum Beispiel?
Naja, sie haben viel zu lange über die Menschenrechte debattiert, anstatt erstmal klar zu haben, wo sie eigentlich hinwollen. Wollen wir eine Republik? Wollen wir eine Monarchie? Was wollen wir? Und sie haben also stundenlang über großdeutsche und kleindeutsche Lösungen debattiert und gesagt, sollen wir Österreich komplett dazu nehmen und Preußen komplett? Und was machen wir eigentlich mit Ungarn? Oder was machen wir eigentlich mit den vielen Millionen Nicht-Deutschen, die in Österreich leben? Da haben sie sich den Kopf drüber geschlagen und haben dann gesagt, okay, die kleindeutsche Lösung ist nur Preußen und Deutschland. Was machen wir? Aber wir können doch Deutschland nicht ohne Österreich gründen, haben dann die anderen gesagt. Dann haben die gesagt, na gut, dann lassen wir es halt weg, nehmen wir Österreich dazu. Dann haben die anderen wieder gesagt, ja, und was machen wir dann mit den Leuten in Istrien, in Venetien, mit den Italienern, den Serben, den Slowaken und so weiter, den Kroaten, die sind doch keine Deutschen, die können doch dann, ja, die müssen wir dann abtrennen. Jetzt wollt ihr Österreich spalten. Und so haben die sich über diese Frage, die ja unlösbar ist, die ist einfach Quatsch, diese Frage, ja, die ist vollkommener Quatsch. Die einzige Lösung, die es hätte geben können, wäre, du gründest ein deutsches Reich in den Grenzen des Deutschen Bundes. Mhm. Dazu gehört ein Teil Preußen und ein Teil Österreich. Und du musst dann akzeptieren, dass halt Preußen und Österreich sozusagen teilweise drin, teilweise draußen sind. Das ist eine Vorstellung, die schwierig ist, aber das wäre die einzige gewesen, ohne dass du diese beiden Länder hättest aufspalten müssen. Ja. So. Also darüber haben die sich wirklich den Kopf gemacht, eine unlösbare Frage. Wie man sich sehr schnell vorstellen kann, hätten sie das nicht gemacht und hätten sie vielleicht andere Sachen vorgezogen, nämlich eine Verfassung zum Beispiel, hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben, über die wir jetzt noch nicht nachdenken. Aber vielleicht wäre es dann ja zu einem freiwilligen Zusammenschluss gekommen. Wer weiß es. Der zweite Punkt, der wirklich unverschuldet schwierig ist. Der Reichsgründer ist Kaiser Wilhelm I., der sehr, sehr eng, kongenial eng mit Bismarck zusammengearbeitet hat und mit Bismarck zusammen diese Verpreußung Deutschlands durchgeführt hat. Also im Grunde genommen wurden die Deutschländer, diese vielen Kleinen, wurden einfach an Preußen angedockt sozusagen und dadurch wurde ein Kaiserreich geschaffen, das aber natürlich nach preußischer Pfeife tanzte.
Ja.
Das ging eine ganze Zeit lang gut. Bismarck hatte freie Hand. Er hat dem Kaiser mal Bericht erstattet, aber die verstanden sich gut und relativ blind.
Das war ein kluger Mann, der Bismarck, oder?
Der hat vieles richtig gemacht. Können wir gleich nochmal drauf kommen, auf Bismarck. Jedenfalls, der versteht sich mit diesem Kaiser wirklich relativ gut und 1888 ist der Mann 91. Ja. Und kurz vor seinem 91. Geburtstag verstirbt er. Und Nachfolger wird sein Sohn, Friedrich III. Friedrich III. Übernimmt das auch und ist aber schon am Tag der Intronisation vom Tod gezeichnet. Der hat Kehlkopfkrebs. So, Friedrich III. Ist ein extrem liberaler Mann, verheiratet mit einer Tochter von Queen Victoria, der berühmten legendären Oma Europas, die Großmutter Europas, weil sie viele ihrer Enkel sozusagen in Königshäusern Europas verstreut hatte. Und er ist also verheiratet mit einer Tochter von ihr, mit der berühmten Luise. Und Luise und Friedrich sind im Volke extremst beliebt und bei den Liberalen, die eine große Gruppe dargestellt haben, also wirklich ganz hoch angesehen und die ganze Hoffnung sozusagen auf eine Reformierung dieses Deutschen Reichs, eine Liberalisierung, die ruht also jetzt auf jenem Friedrich III. Er verstirbt 99 Tage, nachdem er ins Amt eingekommen ist. Das ist der 99-Tage-König.
Ah, okay.
Und seine Frau, weil sie so beliebt war, heißt fortan Königin Friedrich. Oder wahlweise König Luise. Ja, um einfach zu zeigen, wie schade das ist. Und jetzt kommt eben das Problem, der ist tot und die Nachfolge fällt auf den Enkel, also auf seinen Sohn. Ja. Und der Enkel von Wilhelm I. ist Wilhelm II.
Ja.
Wilhelm II. Ist zum Moment der Amtsübernahme 24. Ein junger, schneidiger, forscher Mann, der eigentlich nicht damit gerechnet hat, auf einmal Kaiser zu werden. Also man kann sich das ja vorstellen, der hat ja seinen Vater, der wusste zwar, dass der krank ist, aber dass das jetzt so schnell geht, keine Ahnung. Also er wird nun also König und Kaiser. Und nach ganz kurzer Zeit stellt sich raus, im Gegensatz zu seinem Großvater möchte er selbst regieren. Hat dabei Bismarck im Weg. Ja. Und dieser Wilhelm II., man hat eine lange Zeit gedacht, das ist der eigentliche Urheber und Kriegstreiber und im Grunde genommen wirklich jemand, der ein gerüttelt Maß an Schuld an diesem Ersten Weltkrieg hat. Das war so die ohne Widerspruch hingesetzte Meinung. Inzwischen sieht man ihn so ein bisschen differenzierter und sagt sich, ja, natürlich hat er gewaltige Schuld. Also gibt es Telegramme und Notizen von dem Mann, die lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber die anderen hatten eben auch Schuld. Also es gibt auch genauso gut vom französischen Staatspräsidenten, das ist der berühmte Raymond Poincaré, der also auch sozusagen Freibriefe verteilt und die Russen auffordert, also jetzt zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen. Zar Nikolaus ist in St. Petersburg sitzend, auch durchaus daran interessiert, auf dem Balkan und so weiter. Also da gibt es viele, viele Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und da war Wilhelm der Zweite wahrlich nicht der Einzige. Was aber eigentlich noch viel komplizierter ist sozusagen und dann wiederum doch so einen deutlichen Schwerpunkt auf Wilhelm II. Lenkt, was die Schuldfrage angeht. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es ein relativ ausgeklügeltes Bündnissystem gegeben hat. Dieses Bündnissystem bestand im Grunde genommen zwischen den europäischen Großmächten, Russland, Österreich, England, Frankreich, Deutschland, beziehungsweise Deutsches Reich, Preußen. Und war von Bismarck sozusagen mit dem Kalkül inszeniert worden, dass er alle Bündnisse, alle Systeme und alle Bündnispartner miteinander in Verträge verknüpft, teilweise geheim, teilweise mit Wissen der anderen, dass in jedem Falle, wenn einer den anderen angreift, immer ein Dritter einschreitet.
Und eigentlich zwar keine immer, blöde Idee.
Immer, ne? Auf Seiten des Angegriffenen.
Ja, keine
blöde Idee. Ja. Der Einzige, der nicht in diese Verträge eingebunden war, war Frankreich. Das heißt, er hatte einen Albtraum, hatte auch selbst so geschrieben, den Albtraum sozusagen, dass Deutschland umzingelt sei von Mächten, die im Falle eines Krieges sich miteinander verbündeten. Und als Ausweg daraus hat er gesagt, er war ein extremer Frankreich-Hasser, hat er gesagt, ich versuche Bündnisse zu machen, alle gegen Frankreich. Aha. Und zwar dadurch, dass ich Frankreich nicht involviere. Ich isoliere Frankreich.
Das klingt also zumindest für mich aus heutiger Sicht unmöglich. Also wie ein unmögliches Unterfangen.
Ging überhaupt nicht.
Nationalismus. Ist selbst heute nicht möglich, Frankreich zu isolieren.
Nein, es geht überhaupt nicht. Nationalismus. Wir sind ja Gott sei Dank über die Nationalstaaten hinaus. Das ist ja gerade das Problem. Da hat jeder sozusagen für sich geguckt. Ja. So. Also er hat ein Bündnis mit Österreich-Ungarn gemacht. Ein Nicht-Angriffspakt und ein Beistandspakt. Er hat ein Bündnis gemacht zwischen Österreich, Russland und Deutschland. Drei-Kaiser-Bündnis nannte sich das. Er hat Italien einbezogen und Italien hat Rumänien dazugeholt. Das heißt, im Laufe der, sagen wir mal, Zeit zwischen Anfang der 80er bis Ende der 80er, also bis ungefähr zu seinem Ausscheiden, 10, 15 Jahre, bestand dieses Bündnissystem und war ein Garant für Frieden, weil jeder wusste, wenn ich das tue, gibt sofort auf der anderen Seite auf die Hose, das werde ich nicht überleben. Das war alles gemacht worden mit Einverständnis Wilhelm des Ersten.
Ja.
Die Verträge hatten alle eine Laufzeit und mussten alle 3 oder alle 6 Jahre verlängert werden. Und wenn man sie nicht verlängerte, waren sie automatisch erloschen. Das war damals so die übliche Vertragspraxis. So, und Wilhelm der Zweite hat diese Verträge nicht verlängert. Und zwar kein
Idiot.
Ja? Und dann war tatsächlich genau nach einer gewissen Zeit, weil dann die anderen auf einmal frei wurden und sagten, jetzt ist auf einmal England mit Russland liiert. Ja. Und Frankreich ist dann beigetreten. Das war die Entente, die Triple Entente. Dass du auf einmal, was bisher über Jahrhunderte üblich war, dass England sich aus der europäischen Politik rausgehalten hat, weil die wollten eigentlich nur, dass an der gegenüberliegenden Küste alles in Ordnung ist. Mhm. Der Rest hat sie in Scheißdreck interessiert, weil sie saßen auf ihrer Insel und konnten eh nicht eingenommen werden. Also egal. Der letzte Konflikt sozusagen, den die Briten auf dem Kontinent hatten, war der 100-jährige Krieg mit Frankreich. Das war bei Jeanne d'Arc ungefähr. War beendet 1501 oder sowas. Mhm. So, und in dem Moment, wo also dieses Bündnissystem aufgebrochen ist und auf einmal sozusagen das Ganze labil wurde, ist England Mitspieler auf der kontinentaleuropäischen Bühne geworden, indem es eine Entente, also eine Triple Entente mit Russland und Frankreich eingegangen ist. Und jetzt, wenn du dir die Karte vorstellst, siehst du Deutschland in der Mitte mit Österreich, rechts, wenn du von einfach drauf guckst, rechts sozusagen im Osten ist Russland, im Westen ist Frankreich und im Norden ist England.
Ja.
Darunter ist Italien, die gehörten dann zu den berühmten Achsenmächten, also Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien, aber rechts und links und oben war halt gegnerisches Land.
Und da hat Wilhelm II. Sich umzingelt gefühlt.
Und er hat sich umzingelt gefühlt und aus diesem Umzingeln ist dann entstanden, ich muss stärker werden als die anderen, ich baue mir jetzt eine Flotte, ich rüste jetzt auf, ich investiere in Kriegsgüter, ich baue meine Industrie um, ich mache den dicken Mann, ich fange an Kolonien zu wünschen, ich schicke meinen Reichskanzler vor, der sagt, ich will einen Platz an der Sonne haben. Oder was noch viel schöner ist, was ich auch stilistisch sehr viel schöner finde, ein Reichskanzler von Caprivi tritt also vor den Reichstag und sagt, man müsste jetzt mal endlich mit dem Phäaken-Dasein aufhören. Jetzt frage ich dich, weißt du, was die Phäaken sind?
Nee.
Siehste, ich wusste das auch nicht, ich habe das natürlich gegoogelt.
Ja.
Und die Phäaken sind in der griechischen Mythologie ein kleines Inselvolk gewesen. Und dieses Inselvolk hat der Mythologie zufolge gesagt, wir wollen nur unsere Insel und sonst nichts.
Ja.
Und mit diesem sich selbst sozusagen auf sein eigenes zurückziehen und sich als saturiert erklären, das steckt ja dahinter. Damit muss jetzt Schluss sein, sagt der deutsche Reichskanzler etwa 1832.
Und damit eine Expansionspolitik.
Und damit ruft er aus, ich will Kohlestationen in China haben, ja, damit ich meine Schiffe, wenn die von A nach B fahren, in China betanken kann, beziehungsweise mit Kohle befüllen kann. Dazu brauche ich A, eine Kohlemine in China, ich brauche B, einen Hafen, der mir gehört, ich brauche deutsche Arbeiter auf deutschen Schiffen mit deutschem Essen.
Ja.
So, was versuchen sie? Sie versuchen in China eine Bucht zu erobern. Das tun sie auch. Sie fahren da einfach hin, erobern die Bucht, besetzen sie und lösen dadurch einen gewaltigen Kampf und Stress in China aus, weil die Chinesen alles andere als erfreut darüber sind, dass jetzt auf einmal irgendwelche Langnasen da antanzen. Und sozusagen ihre, ich sag mal, Häfen besetzen und, ja, und das zum Kolonialgebiet machen. Daraus entwickelt sich irgendwann der Boxeraufstand, der berühmte Boxeraufstand, der also ein europäisches inklusive Amerika Expeditionsheer hervorruft, die dann also nach China tapern und die verbotene Stadt aufmachen und sich also wirklich dort benehmen wie die berühmte Axt im Wald. Also all diese Dinge gehören natürlich auf den Schuldzettel von Willem II, der wirklich das gefordert hat geradezu und auch wirklich gemacht hat. Es gehört dazu, dass er sich über wirklich viele Jahre aufgeführt hat wie ein Staatsschauspieler. Also der war, der stellte sich auch schon mal mit vor die Kameras von irgendwelchen Fotografen, die für die Illustrierten, die es damals auch schon gab, fotografiert haben für die Titelseiten. Dann stand er da in so einem Kornfeld mit aufgeschlagenem Mantel und guckte also heldenhaft in den Himmel. Er hatte Fantasieuniformen.
War der ein bisschen doof?
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er war auf jeden Fall sehr exaltiert und sehr.
Aber kein Staatsmann.
Nein, also für mich nicht.
Ja.
Für andere vielleicht schon. Also er war der erste Staatsschauspieler und er war jemand, der sich selber extrem in Pose geworfen hat. So Sätze wie "Was Kultur ist, bestimme ich" gehören auch in seinen Wortschatz.
Wow.
Und da gibt's schon so ein paar Sachen, wo man wirklich sagen kann, das kann man so eigentlich nicht machen. Insofern hat er sozusagen zu diesem Klima beigetragen, des Herrischen, des Überspannten, des etwas aufgeregten Deutschen, der also sozusagen trommelnd in der Mitte des Kontinents sitzt und jetzt endlich raus will aus seinem Affenstall.
Aber der war doch irgendwie verschwägert auch mit dem englischen Königshaus, oder nicht?
Das war seine Großmutter.
Seine Großmutter. Hatte die nicht genug Einfluss auf den deutschen Kaiser, zu sagen, hier, hör mal, halt mal einen Ball flach, du Pfeife?
She was not amused. Ja, aber sie ist 1901 gestorben und dann war sowieso Schluss mit lustig.
Ja.
Sie hat versucht, Wilhelm wieder an die Kandare zu nehmen. Er hatte ja eine Körperbehinderung, genau wie Stalin.
Mhm.
Also die hatten beide einen zu kurzen Arm. Ich glaube sogar auch beide den linken, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das ist ein Geburtsfehler gewesen. Und er hatte ein extrem schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern, zu diesem berühmten Friedrich III., mhm, den er für zu liberal und zu weicheierig hielt. Er fand lieber seinen etwas knochigen und reaktionären Großvater ganz gut, der mit Bismarck so gut konnte, Wilhelm I. Und der ist durchaus zu seiner Großmutter gefahren. Da gibt es herrliche Familienfotos. Da, mhm, siehst du den russischen Zaren, da siehst du den Kaiser Wilhelm, da siehst du noch ein paar Erzherzöge von bla bla bla, die alle sozusagen auf den Knien dieser Großmutter sitzen und in ein paar Jahren die Welt ins Unglück stürzen. Ich will aber zur Ehrenrettung, um das zu verstehen, der Mann ist kompliziert. Also ja. Wilhelm der Zweite ist nicht nur dieser Haut drauf und dieser, ich sag mal, Idiot. Er feuert tatsächlich auch diese Krise im Juli noch ein bisschen an, dadurch, dass es also Blankoschecks gibt an Österreich, macht mal ruhig, ich helfe euch und so. Aber er ist derjenige, der kurz bevor es zu spät ist, noch einmal zögert und sagt, jetzt haben noch die Serben, denen wurde ein Ultimatum gestellt, das eigentlich unannehmbar war. Ende Juli 1914. Die Serben haben es aber angenommen, haben gesagt, okay, wir akzeptieren das, damit es nur keinen Krieg gibt, wir akzeptieren das. Dann ist der Kriegsgrund eigentlich weg, ja. Und eigentlich hätten sie jetzt alle sagen können, okay, wir besetzen Belgrad und erschießen die halbe Regierung und machen irgendwie Unsinn, aber auf jeden Fall keinen Krieg.
Mhm.
Das haben sie nicht gemacht. Sie haben es ignoriert, dass die serbische Regierung und dieses Attentat, wie sie immer die Österreicher immer behauptet haben, nicht involviert war. Nur mal kurz zur Erklärung. 28. Juni, Sarajevo, 1914, 28. Juni, wird der österreichische Thronfolger nebst Gattin ermordet. Und zwar von einer Gruppe von Panslawisten. Das sind Leute, die einer Idee anhängen, dass der Slawismus unter russischer Führung den gesamten slawischen Sprach- und Kulturraum sozusagen zusammenfassen soll.
Mhm.
Es gab es auch Panserbismus, gab es also, was Slobodan Milosevic 1995 oder sowas, wann er das gemacht hat, ist eben auch so eine Restfolge noch davon. So, und diese Panslawisten wollen also durch ein Attentat auf den Thronfolger auf ihr Schicksal in Österreich, als Slawen in Österreich, in diesem Multikulti-Staat, aufmerksam machen und machen das auf eigene Kappe. Das ist ein Attentatskomplott von 10 Leuten ungefähr, die ohne Unterstützung der Regierung handeln in Serbien oder in Belgrad.
Trotzdem wird das Ding als Kriegsgrund.
Das war der Kriegsgrund und die Österreicher wussten, weil die Ermittlungskommission hat festgestellt, Serbien hat damit nichts zu tun. Mit freundlichen Grüßen.
Ja.
So, das wurde vermittelt und das wurde einfach weitergegeben. Die österreichische Regierung hat darauf gedrungen, dass das nicht veröffentlicht wird. Ja. damit weiter sozusagen diese Kriegsmaschinerie laufen konnte. Und dann haben sie dieses Ultimatum gestellt an Serbien und haben gesagt, ihr müsst zum Beispiel akzeptieren, dass wir Österreicher in Serbien Ermittlungen durchführen. Das ist also Verletzung der Hoheitsrechte, schöner geht es gar nicht. Und jeder hat gedacht, das kann keine Regierung akzeptieren, ohne gleich zurückzutreten. Und dann hat die Regierung in Bayern gesagt, doch, das akzeptieren wir, ihr könnt gerne kommen, bitteschön.
Waren möglicherweise die klügsten Menschen, die damals in Europa an der
Macht waren. Möglicherweise, weil sie wahrscheinlich wussten, dass dabei null rauskommen wird, weil sie waren daran nicht beteiligt. Ja. Sie hat mit dem Attentat nichts zu tun. So, das wurde alles ignoriert, aber trotzdem wurde es bekannt natürlich. Wilhelm wusste das und schreibt also lange Briefe an seine Potentatenfreunde und sagt, sollen wir jetzt nicht doch vielleicht aufhören? Es wäre doch möglich, dass wir vielleicht Belgrad jetzt ein bisschen besetzen und den Serben mal ein bisschen aufs Maul hauen, weil wir möchten alle, dass sie aus dem Balkan verschwinden. Aber jetzt, denn wir wissen, das wird ja ein Weltkrieg. Das wisst ihr alle Jungs, ne? Habt ihr das auf dem Schirm? So in der Richtung, würden wir das heute sagen. So, der schickt diesen Brief tatsächlich auch zu Nikolaus. Aber er entscheidet sich im letzten Moment eben dann doch, die Mobilmachung zu unterschreiben. Und damit ist er eben auch Teil dieser Maschinerie, die das Ganze eben nicht verhindert hat. Und selbst dann hätte man noch zurückziehen können, hätte sagen können, okay, wir sind jetzt alle mobil gemacht, wir haben alle durchgeladen, aber wir schießen nicht. Mhm. In dem Moment, wo sie dann aber befehlen, durch Belgien und Luxemburg nach Frankreich zu gehen, also mit 600.000 Soldaten, brechen sie einen Beistandsvertrag zwischen England und Belgien seit dem Jahr 1832 und England erklärt im gleichen Moment den Krieg. Und damit ist das dann gelaufen.
Sind wir heute klüger?
Ich glaube.
Oder sind wir einfach nur noch stärker voneinander abhängig, so dass wir?
Also wenn du jetzt mal überlegst, was gerade in der Ukraine passiert, dann frage ich mich wirklich, ob wir klüger geworden sind. Ich weiß nicht genau, was Herr Putin jetzt wirklich umtreibt. Das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Ja, ich glaube, das weiß sowieso niemand. Aber
möglicherweise nicht mal er selbst.
Nicht mal er selbst. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Also wir meine ich jetzt, wir Europäer hier im eher westlichen Teil, wie wir reagieren würden, wenn er das jetzt wirklich weitermacht. Ich weiß auch nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir immer weiter erpresst werden von England innerhalb der Europäischen Union. Würden wir das alles wieder aufgeben? Würden wir wieder zurückfallen und würden die Gefahr in Kauf nehmen, dass sich wieder solche, ich sag mal, Verhältnisse etablieren könnten, die seinerzeit eben zu diesem Krieg geführt haben. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass dann immer noch irgendeiner kommt und sagt, nee, wir verhandeln noch mal ein bisschen.
Im Zweifelsfall die Industrie.
Ist mir immer noch lieber.
Der Schaden, den das an unseren Latifundien erzeugt, ist zu groß, als dass wir euch Politiker gewähren lassen können.
Ich darauf setze ich letztendlich auch. Ich habe so ein bisschen, das hat natürlich, ist ja jetzt eine aktuelle Diskussion, aber natürlich hat das Europabild und das positive Europabild einen kleinen Dämpfer bekommen durch die Ereignisse jetzt nicht nur in der Ostukraine, sondern eben auch in Griechenland. Und wie das da abgelaufen zu sein scheint, das kann ja keiner so richtig, aber so, was man so hört. Also das hat natürlich tatsächlich auch bei vielen, auch jüngeren Leuten gesagt, hör mal, in so einer Erpresserbude will ich aber nicht Mitglied sein. Also wenn das wirklich so ist, dass man da den armen Griechen gerade die Hosen auszieht, das,
Was ist der zentrale Effekt oder das zentrale Momentum des 20. Jahrhunderts dann?
Also eigentlich gehören sie beide zusammen. Ja. Das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert. Weil das 20. ist eine bittere, aber logische Folge des 19. Jahrhunderts. Ja, und das ist eben auch leider das Momentum. Deswegen gehören die im Grunde genommen ideologisch betrachtet oder theoretisch betrachtet eben auch zusammen, weil das hatten wir eben vorhin schon mal kurz angedeutet, dass eben sozusagen aus dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie der Erste Weltkrieg ja bezeichnet wird, folgt eben im Grunde genommen eine zweite Katastrophe, der Zweite Weltkrieg, noch einmal potenziert um den Holocaust, was natürlich eine Dimension in diesen Zweiten Weltkrieg bringt, die einen Menschengeist ja übersteigt. Das kann man ja nicht verstehen. Und mit der Konsequenz eben der Spaltung dieses Kontinents. Und wenn du mal ernsthaft überlegst, jemand, der, sagen wir einfach tatsächlich 1920 geboren wurde, der hat sein ganzes Leben lang Scheiße gefressen.
Ja.
wenn er das Pech hatte, meinetwegen dann nach 1945 irgendwo in der DDR zu landen, allemal.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch eine Prägung für dieses 20. Jahrhundert. Wir sind von Leuten, also wir zwei und viele, die uns jetzt zuhören, sind von Leuten erzogen worden, die genau diese Scheiße gefressen haben. Und daraus entwickeln sich natürlich unglaubliche Gegenbewegungen, unglaubliches Unverständnis, unglaubliche Zorn und Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten, die eben die Generationen miteinander im 20. Jahrhundert hatten.
Ja.
Ich will das jetzt nicht alles vereinfachen, sozusagen auf irgendwas im 19. so zurückschieben irgendwie da so, das nicht. Aber natürlich ist es schon so, ich will mal ein Beispiel sagen. Also Leute, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, Soldaten, die haben, wenn sie Pech hatten, an der Westfront 4 Jahre in der Scheiße wirklich gestanden, geschlafen, gegessen, gesessen, gepinkelt, was weiß ich. Die haben zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Krieg miterlebt, der länger als 3 Tage gedauert hat. Normalerweise waren Schlachten 1-2 Tage.
Mhm. Ja? Und dann war der Krieg entschieden.
Dann war der Krieg entschieden. Die Völkerschlacht von Leipzig dauerte 2,5 Tage.
Ach.
Ja, die Schlacht von Sedan war ein paar Stunden. Dann war Frankreich besiegt. Der einzige Krieg, der länger...
Das heißt, waren es auch nur symbolische Kriege dann, also die Schlacht...
Es war eine Schlacht, an der wurde alles gewagt. Und ja. Wer die Schlacht gewann, der hat den Krieg gewonnen. Es heißt Deutsch-Französischer Krieg, müsste aber eigentlich Deutsch-Französische Schlacht heißen.
Ja.
Der einzige Krieg, der länger gedauert, war natürlich der 30-jährige Krieg, das weiß ich wohl, aber da hat
aber auch das nicht... das war ja auch eher ein 30-jähriges Scharmützel.
Das war nicht jeden Tag Krieg, genau. Ja. In diesem Falle waren es aber 4 Jahre lang wirklich jeden Tag Krieg,
ja.
Erstens. Zweitens... diese Menschen, die da Soldat gespielt haben und gelitten haben, haben Waffen gesehen, die sie noch nie vorher in ihrem Leben gesehen hatten. Noch nie. Die dicke Bertha konnte 30 Kilometer schießen. Es gab Haubitzen und Mörser auf einmal. Es gab Flammenwerfer. Es gab Gas. Es wurde Giftgas verstreut. Das sahst du gar nicht. Und du konntest auf einmal nicht mehr atmen und bist einfach verreckt. Auf einmal musste man Gasmasken produzieren. Das ist alles während des Krieges passiert. Es wurden Maschinengewehre entwickelt, die die Fähigkeit hatten, einfach mehrere 100 Schuss pro Minute loszulassen. Und dann saßen oben in den MG-Nestern so wild gewordene Schützen, die einfach rumgeschwenkt haben bei durchgeladenem Ratatatatatatat. Und dann ging das stundenlang, hörte nicht mehr auf. So, diese Leute kommen, wenn sie das überlebt haben, zurück. Und sie sind alle traumatisiert. Aber ihnen wird nicht geholfen. Also wenn heute einer aus Afghanistan zurückkommt, dem wird ja hoffentlich jedenfalls gut geholfen. So, diese Leute sind einfach auf ihre Familien, auf ihre Berufe, auf den Alltag, auf die Zivilisation wieder losgelassen worden und haben großes Unheil angerichtet, weil sie einfach verrückt geworden sind. Sie sind psychische Wracks gewesen, ja. Die da zurückkamen. Das ist eine schwere Belastung für eine Gesellschaft, weil überleg dir mal, was die Amerikaner für Schwierigkeiten mit den Vietnam-Veteranen hatten. Und das ist verschwindend wenig gewesen dazu. Hier im Ersten Weltkrieg handelt es sich um Millionen von Soldaten, die nach Deutschland, nach Frankreich, nach England und so weiter zurückgekommen sind. Und die haben überall diese Gedanken, diese Bilder im Kopf, müssen aber im Prinzip funktionieren wie normale Menschen, wie Familienväter, wie Leute am Arbeitsplatz und so weiter. Das geht nicht.
Mhm.
Ja, das geht nicht. Speziell auf Deutschland bezogen, kommen die dann zurück in eine völlig veränderte Welt. Der Kaiser ist weg, der wurde einfach rausgeschmissen. Stell dir mal vor.
Das ist ja, das, ja.
Die kommen von der Front zurück.
Und alles ist anders.
Und alles ist anders. Da ist auf einmal ein Sozialdemokrat Reichspräsident. Stell dir das mal vor.
Was für eine Scheiße gelitten hast.
Genau. Da ist der Kaiser weg. Der uns noch vor ein paar Tagen gesagt hat, dass alles gut wird.
Ja.
Ja. Da erzählen die uns auf einmal, dass wir den Krieg verloren haben. Aber ich habe gar keine Schlacht verloren, sagt sich der Soldat. Ich habe wie immer da gelegen und geschossen. Kein Mensch hat mich überrannt. Niemand hat mich festgenommen. Ich bin freiwillig hier zurückgelaufen, weil mein Kommandeur das gesagt hat. Ich habe den Krieg nicht verloren. Dann sagen sie dir, du hast den Krieg verloren, weil deine Heimat nicht mehr wollte. Die hatten keinen Bock mehr.
Dolchstoßlegende.
Dann sagen die, was für eine Scheiße ist das denn jetzt wieder? Ich reiß mir da den Arsch auf
ja. Und
die sagen, will ich nicht mehr. Und dann verliere ich diesen Krieg, hab jetzt, weiß nicht, 30% meiner Heimat verloren, muss zahlen wie ein Affe, wenn es so gelaufen wäre hab wie am Anfang. Hab
ein Bein weniger.
Bis 1985, hab ein Bein weniger und hab keinen Job mehr.
Ja.
Ich hab nur gelernt, bei der Armee irgendwas zu tun. Die ist aber reduziert auf so und so viele 1000 Leute, da kann ich nicht mehr mitmachen. Was mache ich jetzt? Es gibt keine Arbeit, es ist hohe Arbeitslosigkeit, es gibt eine Inflation kurz danach. Der höchste Schein hatte 12, stand glaube ich 12 Billionen drauf.
Davor haben wir heute noch Angst. Das ist so tief.
12 Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. 1, 2 und dann 12 Nullen. Stand auf dem Schein drauf. So.
So, dann läufst du automatisch demjenigen hinterher, der dir sagt, dass er es alles wieder richtet.
Ja, und der nicht nur das wieder richtet, sondern der sagt, ich räche das. Ich nehme Rache an denen, die das gemacht haben. Ich werde euch rächen. Ja, und Hitler ist ein Racheengel für die gewesen und hat gesagt, ich werde diesen verdammten Versailler Vertrag revidieren. Die Revision des Versailler Vertrages, das hat er unentwegt gesagt. Mhm. Jetzt wollen wir mal von Deutschland weggucken. Natürlich war das auch in Österreich so. Natürlich war das auch in Frankreich so. Auch Frankreich hat massiv gelitten. 2 Millionen Tote, ein Viertel des Staatsvermögens war weg. Ja, das Gleiche galt natürlich auch für England. Die waren jetzt nicht so zerstört und aber die hatten auch Soldaten, die zurückkommen. In Russland, ja. In Russland beginnt nach dem Krieg, da war es ja mittlerweile schon ein revolutionäres Russland, also mit Sowjets, aber noch nicht Sowjetunion, das war erst 1922. In der Sowjetunion beginnt Hungersnöte ohne Ende. Es beginnen unter Stalin die Verfolgung der Kulaken und der Bauern, die also offenbar oder angeblich Lebensmittel zurückgehalten haben und deswegen 3,5 Millionen Bauern lässt er umbringen bis 1929. Du hast überall diese Aufruhr, diese Randale, und das sind alles Dinge, die zurückzuführen sind auf diese traumatische Erfahrung des Ersten Weltkrieges in verschiedenen Formen in den verschiedenen Ländern. Ja, und dass das nicht gut gehen kann und dass du da lauter traumatisierte Idioten vor dir hast, mit denen man eben keine vernünftige Politik machen kann oder vernünftiges Auskommen haben kann, kann man sozusagen nachvollziehen. Und deswegen hängen diese beiden Jahrhunderte eben nicht nur kalendarisch so aneinander, sondern die Epochen und die Folgen dieser Katastrophen, die sich da abgespielt haben, die gehen eben auch ineinander über. Und deswegen, wenn man historisch denkt und wenn man sich das so nicht nur aktuell politisch, sondern eben historisch durch den Kopf gehen lässt, dann ist diese Revolution in der DDR 1989 und auch in den anderen osteuropäischen Ländern eine derartig gewaltige Geschichte gewesen, weil sie einen Schlusspunkt setzt, unbewusst, die Jungs, die geschrien haben, wir sind auch das Volk, die haben das nicht im Kopf gehabt. Aber sie haben eben etwas erreicht, dass ein Schlusspunkt unter diesen schrecklichen Irrtum und diese schreckliche Katastrophe gesetzt hat, die eben irgendwann einmal durch diesen Ersten Weltkrieg mit all seinen Vorfolgen und Vorkonsequenzen ins Werk gesetzt worden sind. Und deswegen ist diese Revolution so ungeheuer wichtig und die wird in die europäische Geschichte als Meilenstein eingehen, weil es eine Epoche beendet hat. Das, was jetzt ist, ist eine neue Epoche. Mhm. Die wird gut oder schlecht, das weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall, hat nichts mehr so mit der vorherigen. Jetzt ist eine richtige Zäsur gewesen. Man könnte vielleicht noch sagen, dass der Vertrag von Maastricht war als Endpunkt, wo da sozusagen EU und Reformen festgelegt wurden und Euro und diese Dinge. Aber einfach ist es sich einfach diese Revolution zu merken, weil dann eine politische Tatsache sozusagen gestoppt wurde und beendet wurde. Und das ist eben diese Revolution in Osteuropa gewesen.
Hast du schon eine Ahnung, wodurch sich das 21. Jahrhundert dann auszeichnen wird? Also du sagtest, du weißt nicht, ob es gut oder schlecht wird, aber weißt du, wie es phänomenologisch sein wird?
Also ich hätte bis vor 2 Jahren, hätte ich gesagt, das ist ein Einheitsweg. Also dass du sozusagen als Konsequenz und als Lernpotenzial sozusagen aus diesen beiden vorangegangenen Jahrhunderten jetzt sagst, okay, wir machen irgendeine Art von europäischer Einheit, welche auch immer das sein mag. Und es gibt ja jetzt gerade in der Krise, hat ja Hollande das vorgeschlagen, eine Wirtschaftsregierung zu bilden in den Euro-Ländern. Der Martin Schulz hat gesagt, wir brauchen die Verlagerung der Kompetenzen, also Wirtschaft und Steuern und Finanzen und all diese Dinge, die müssen auf jeden Fall an die EU. Und dann kann man ja auch sagen, gut, dann ist Frau Merkel halt eine Ministerpräsidentin und dann gibt's halt einen europäischen Bundeskanzler oder irgendwie sowas. Das wäre ja, das würde ja in diese Richtung tendieren. Aber dazu müssen wir, glaube ich, noch sehr viel beiseite räumen und auch sehr viele Ressentiments beiseite räumen, die durch die Krise in Griechenland sicher nicht weniger geworden sind. Ich will mal so sagen, ich glaube, dass die weit verbreitete Meinung in Deutschland ist und auch in anderen Ländern, wenn jemand einen so betrügt, wie es die griechische Regierung bei der Einführung des Euro gemacht hat, Und wenn sie dann solche Penner da an den Staat bringen, wie diese ganzen Papadopoulos und Papandreous, die das Land ausgeplündert haben, das waren Oligarchen, die haben sich jetzt in die Taschen gesteckt, diese Kerle. Da kann der Tsipras überhaupt nichts für. Der kriegt das jetzt alles nur auf die Uhr und sagt, du bist es jetzt schuld. Das ist er natürlich nicht. Ich meine, er hat sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht besonders klug verhalten und hat auch bestimmt Scheiße erzählt. Aber er ist nicht der Urheber dieser ganzen Katastrophe. Also wenn ich von jemandem, der da Regierungschef ist in Athen, derartig belogen werde als Regierungschef in Berlin oder Paris, ob ich mit denen dann so eine Einheit machen würde, wo ich wirklich echt auch auf Vertrauen angewiesen bin. Ich meine, du kannst so eine Einheit nur bilden, wenn wirklich alle Beteiligten sagen, okay, Jungs, ihr seid alle die Guten. Anders geht das nicht. Ich muss dann aber auch zum Beispiel dem ungarischen Präsidenten oder Ministerpräsidenten Herrn Orban ein
paar auf die Mütze gehen.
Sofort auf die, ja, sofort und sagen, du fliegst raus, wenn du das machst. Ja. Das muss ich dann können. Ja, wenn du einen Zaun gegen Serbien baust, wie zwischen Jordanien und Israel, das machen wir hier nicht. Das ist egal, was wir für Probleme haben. Und das machen wir nicht. Wenn du Schengen auf einmal als dänische Regierung in Abrede stellst, dann muss ich dir sagen, nein, das geht nicht. Das heißt, diese Kompetenz muss ich dann den Nationen wegnehmen. Und das ist natürlich, da wirst du natürlich dann auf einmal rechtspopulistische Parteien haben, die wirklich 30-40% kriegen und dann tatsächlich eine bedeutende Position im Land innehaben und die dann tatsächlich auch für dich ein Problem werden. Das alles ist sozusagen, finde ich, im Moment eine Konsequenz aus diesen Ereignissen, die wir jetzt in Griechenland sehen, die wir eben auch da überall sehen. Und ich befürchte mal, dass auch Frankreich noch extremer werden wird, weil der Front National sich da nicht so einfach mehr wegrevidieren lässt. Auch in Spanien gibt es diese Bestrebungen. Ich bin mal sehr gespannt, was die Volksentscheidung in Großbritannien bringt. Ich glaube zwar, dass die Mehrheit sagen wird, sie möchten gerne in der EU drinbleiben. Ich glaube aber, dass der Herr Cameron versuchen wird, sich das teuer bezahlen zu lassen. Mhm. Dann werden wir wieder irgendwelche Kompromisse machen, die wir eigentlich nicht wollen. Also diese gegenseitige Erpresserei und was da so als Schlagwort immer so ist, das ist schon schwierig. Und das behindert auch diesen Prozess. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch notwendig, das einmal zu klären und zu sagen, weißt du was, dann lassen wir uns jetzt mal drauf ankommen.
Die Frage ist dann aber, durch was es geklärt wird, weil das im Moment klingt es so, als müsste es nochmal knallen, damit wir
vielleicht muss es
aufgerüttelt werden oder wach werden.
Vielleicht muss es das. Knallen würde es, wenn die Briten sagen, wir treten aus.
Ich meine knallen im kriegerischen Sinne.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Weil da muss ich dann tatsächlich sagen, Krupp sei Dank, da sind die Verflechtungen wirklich, das würde keinen Sinn machen. Also dass man in Europa gegeneinander Krieg führt, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich jetzt ausdrücklich diesen Ukraine-Konflikt als peripheren Konflikt an Europas Grenze sozusagen lokalisiere. Und die Ukraine ist eben nicht Teil der Europäischen Union oder des Euro, deswegen ist das nochmal etwas anderes. Aber diejenigen Länder, die darin involviert sind, es wird Schwierigkeiten geben ohne Ende. Wir werden
selbstverständlich, wenn Schäuble sich durchsetzt und Griechenland rausschmeißt, beispielsweise.
Ja, aber die Frage ist wirklich, ob das ein Rausschmiss ist. Oder ich meine, es gibt ja Leute, die sind ja nicht blöd. Und die sagen, dieses Europa, das steht jetzt an der Schwelle und muss erklären, werden wir eine Solidargemeinschaft, die zahlt für den anderen, also wie der Länderfinanzausgleich, oder sagen wir nein? Und wenn das ist ja bisher der Stand, wir sagen nein, dann hat der Schäuble uneingeschränkt recht. Das ist einfach so. Der hat, wie alle anderen, die das auch so sagen, haben uneingeschränkt recht. Und er hat ebenfalls recht, wenn er sagt, wenn wir einen Schuldenschnitt machen wollen, für den viele spricht, das hat er selber gesagt. Er sagt, es gibt viele gute Argumente zu seinem Schuldenschnitt. Dann muss der außerhalb des Euro stattfinden, weil innerhalb geht es nicht. Das ist vertraglich nicht möglich. Wir können natürlich einen neuen Vertrag machen. Das wird ja jetzt diskutiert werden, bestimmt. Dann ist es möglich. Aber jetzt ist es nicht möglich.
Einen neuen Vertrag zu machen kostet Kraft. Ich bin gespannt, ob unsere Regierungen die aufbringen.
Ja, und dazu gehört ja auch eigentlich bräuchten wir eine europäische Verfassung.
Ja.
Ja. Und diese Verfassung, und da kommen wir wieder zurück aus 19. Jahrhundert, welche eine unglaubliche Strahlkraft von so einer Verfassung ausgehen kann, ist eben in Amerika zu sehen, 1776 oder auch in der Französischen Revolution, wo die Leute sagen, das ist gut. So. Und diese Verfassung, die man jetzt ausarbeiten könnte, ja, müsste Minimum den Standard des Grundgesetzes haben, weil dieses Grundgesetz oberhalb, also von den garantierten Rechten und den Freiheitsrechten etc. oberhalb der anderen Verfassungen in der Regel steht. Noch besser wäre es, wenn wir das auch da drüber machen würden. Wenn wir also unser Grundgesetz vor den Notstandsgesetzen, ja, das alte ursprüngliche Grundgesetz, wenn wir das nehmen würden als Gerippe und sagen, wie wäre es, wenn wir einfach diese tollen Sachen, die da drin stehen, ja, wenn wir das jetzt allen Europäern garantieren und dazu eine Sozialcharta machen, die wirklich so heißt, wirklich so ist, wie sie heißt, indem wir zum Beispiel es nicht mehr akzeptieren, das finde ich elementar, dass es Jugendarbeitslosigkeit gibt. Das akzeptieren wir. Die werden beschäftigt und zwar alle gut und vernünftig. Es muss doch möglich sein, diese paar Kinder, die hier noch geboren werden, die muss man doch vernünftig beschäftigt kriegen und nicht in Spanien und wo sie alle 20%, 30%, 40% Jugendarbeitslosigkeit. Ich meine, das ist alles verlorene Generation, die werden wir alle bitter brauchen. Also man muss diesen Integrations- und Einheitsprozess sicherlich befeuern mit tatsächlich, ich sag mal, man kann ja sagen, so eine Art Magna Carta oder sowas. Das ist eine Idee von Volker Beck und Dani Cohn-Bendit, die haben das mal im Europaparlament vorgeschlagen, die beiden Grünen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine schöne Idee. Das hat einen schönen Namen und das hat Geschichte und das bedeutet sowas von früher mit Zusammenhalt und Kultur und so. Wäre gut. Ja, und das muss dann einfach zur Abstimmung, das muss diskutiert werden, da müssen die Leute sich mit beschäftigen können, es muss in einer Sprache gemacht werden, die Menschen verstehen. Es darf nicht so Bürokratenblödsinnsdeutsch sein, dass kein Mensch auf die Reihe kriegt, weil es überhaupt nicht versteht, was dieser Satz eigentlich bedeutet, und so weiter.
Das wäre dann der Job der Bundesrepublik, das Ding voranzutreiben, oder?
Ja. Klar.
Du hast lange genug in die Bundesregierung geguckt. Haben wir Politiker, die diese Kraft und diese Größe aufzubringen vermögen?
Nee, weil im Moment sind die alle voll bis oben hin mit der Aktualität sozusagen und versuchen einfach nicht unterzugehen. Ja, das kommt von irgendeiner Uni, von irgendeinem Denker, von irgendeinem Philosophen, keine Ahnung, der sich mal hinsetzt und sagt, guck mal hier, wie wird das denn? Ich meine, es ist ja schon mal der Versuch unternommen worden, Giscard d'Estaing ist ja gescheitert, weil es einfach, die Idee war gut. Er hat auch tatsächlich einen Text vorgelegt, aber der wurde einfach nicht weiterverfolgt, weil, gemeinsame Verfassung, da müssten wir ja unsere nationalen Verfassungen darunter stellen, wie ist denn das, das geht ja gar nicht und so. Es muss sozusagen die Bereitschaft da sein, aus diesen Fehlern, von denen wir jetzt bei diesem Gespräch ein paar aufgezeichnet haben, aus der Vergangenheit tatsächlich lernt. Wir haben schon extrem viel gelernt im Vergleich zu vorherigen Generationen. Dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zu einem neuen Krieg gekommen ist, ist eine im Grunde genommen Sensation. Ja, was die Deutschen in Europa angerichtet haben, war derartig unvorstellbar schrecklich, dass es eigentlich, das hätte derart nach Rache, das ist doch, ich meine, das wäre sogar nachvollziehbar gewesen. Ja. Aber es ist eben nicht passiert. Und das ist zum Beispiel etwas, da muss ich wirklich sagen, da haben europäische Politiker, allen voran, kann man ja gut sagen, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle und Robert Schumann, Jean Monnet und all diese Leute, die auf diesen beiden Seiten, Frankreich, Deutschland, was zu sagen hatten, haben daraus gelernt und später Willy Brandt mit der Ostpolitik. Diese beiden Figuren sind mindestens mal für die europäische Geschichte extrem bedeutend. Also aus deutscher Sicht, ne?
Wo kann man denn dein Buch eigentlich kaufen?
Das wird im Lietz Verlag kannst du das kaufen und ansonsten in jeder Buchhandlung. Und es gibt auch eine E-Book-Version und du kannst bei ePubli alle meine Bücher als E-Books kriegen. Und ich überlege mir jetzt noch, ob ich mich nochmal dem 20. Jahrhundert beschäftige, da genauer gesagt mit dem Nationalsozialismus. Der ist, das zum Schluss gesagt, je mehr ich über ihn weiß, desto unverständlicher. Und das ist eigentlich eine spannende Voraussetzung, darüber mal etwas länger nachzudenken.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Wer redet, ist nicht tot.